Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Moin Johannes, ganz spontan fange ich dann heute Morgen mal an. Wie geht's dir an dem Montagmorgen?
Ja, soweit, so gut. Mit kleinen Startschwierigkeiten, die wir alle behoben haben. Das vielleicht mal zu späterer Zeit mehr, aber sonst alles gut. Endlich sind die Temperaturen mal wieder angenehmer.
Ja, da sagst du was.
So dass wir heute, hatte ich schon Diskussion mit meinem Sohn, warum er jetzt doch eine lange Hose anziehen müsste. Weil tatsächlich war hier ganz schön, war nur 16 Grad heute Morgen. Und er meinte, er hätte die ganze Zeit eine kurze Hose angehabt, er müsste auch heute eine kurze haben. Ich gesagt, vielleicht erstmal heute Morgen eine lange Hose.
Habt ihr schon Ferien?
Nee. Nee, der muss ja zur Schule.
Ja, und, weil wir haben nämlich schon Ferien. Wir haben schon die erste Ferienwoche hinter uns, ja.
Nee, wir haben, ich glaube, das ist relativ spät in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, wir haben erst in zwei Wochen, glaube ich, am 18 oder so, glaube ich, kriegen die Ferien. Oder irgendwie mitten in der Woche. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall dauert das noch 2 Wochen, ja. Die kriegen dann noch ihre Zeugnisse ja und so. Hm. Aber dafür haben wir ja dann fast bis Anfang September Sommerferien. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass man schon mal bis September Sommerferien hatte hier.
Ja, ich glaube, das wechselt ja irgendwie immer so. Also ich weiß, dass wir dieses Jahr, glaube ich, wir waren letztes Jahr so zum spätesten Zeitpunkt. Ich kriege das ja auch immer nur mit durch Jan, der ja Lehrer ist. Und dieses Jahr ist es dann quasi sind wir dann wieder gesprungen zum frühesten Zeitpunkt, wo es Ferien gibt. Und das war ja dann, was war das? Ende Juni, ne? Irgendwie so dann schon.
Ja.
Die gehen dann alle wieder, wenn es im August dann vielleicht noch heiß ist, wieder in die Schule.
Ja gut, aber es kann ja auch, also das habe ich auch jetzt schon öfters mal diskutiert, kann ja auch sein, dass es irgendwie im September war es ja jetzt auch oft heiß, ne, wieder oder besseres Wetter fast als in den Sommerferien, da haben sich ja viele schon wieder geärgert und so, ja gut.
Ja, dieses
Ich glaube, da kann man sich eh nicht drauf verlassen. Aber bei euch ist ja die Ernte aufgrund des Wetters ja schon weit vorangeschritten, oder Carina?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Gerste schon ab, die Wintergerste von beiden Betrieben, das ging ruckzuck, also da sind wir richtig gut durchgekommen.
Und er hat sich auch 3 Drescher, wie man gehört hat.
Ja, wir haben 3 Drescher und dann war ein Tag mal noch ein 4. mit dabei, genau. Aber das lief, ich sage ja immer, die Wintergerste ist ja immer so ein bisschen die Generalprobe, wie ich immer so schön sage. Meistens ist es ja doch so, dass bei der Wintergerste noch nicht der Stress da ist, dass irgendwie das Wetter umschlagen könnte. Das hat man ja eher dann, also zumindest ist es bei uns in der Region so, wenn eher zum späteren Zeitpunkt nach hinten raus. Und irgendwer hatte mir auch gesagt, in diesem 100-jährigen Kalender hätte gestanden, dass es dieses Jahr ein nasser Sommer wird mit kurzen Erntefenstern, wo ich schon gesagt habe, wir versuchen ja dieses Jahr das erste Mal mit beiden Betrieben zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir fahren halt immer mit 2 Mähdrescher bei einem Betrieb halt, ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch eine Organisation, die eine Umstellung ist. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, wenn dann ein nasses Jahr kommt, wie wird es dann, ne? Weil dann will ja irgendwie auch gefühlt jeder zuerst und ein paar drumherum werden im Lohn ja auch noch getroschen und ja, aber das sieht nicht so aus. Also erst die Hitze, wir hatten ja über 1,5 Wochen da 40 Grad, das war schon echt echt anstrengend und auch die ganze letzte Woche war es zwar dann mal was kühler, in Anführungszeichen, nur noch Ende 20 Grad oder so. Und gestern sollte es dann auch mal regnen. Dann kam dann bei einem Schauer mal 1,5 Liter runter, die aber gefühlt auch in der gleichen Stunde noch wieder verdunstet sind, weil danach die Sonne schon wieder da war. Und ja, wenn ich meine Kartoffeln und Rüben und die Wetteraussichten sehe, dann sehe ich schwarz. Also fürs Dreschen nicht. Also da Druschwetter ist auf jeden Fall. Aber auch, Thema Erträge und Co. So, die Wintergerste war echt noch top, da können wir uns nicht beschweren, aber wir hatten ja auch einen relativ kühlen Mai, bis Anfang Juni, wo wir im Urlaub waren, ging es ja auch noch und jetzt dann, also für die Wintergerste würde ich sagen, war noch alles rechtzeitig so an Regen und Co., aber zum Beispiel der Kartoffelweizen, was der jetzt in 1,5 Wochen da die Farbe gewechselt hat, das ist jetzt alles nur noch am Dahinsterben, sage ich jetzt mal, und deswegen denke ich mal, wird es da auch ein bisschen ernüchternder werden, wahrscheinlich, aber gut, wir werden sehen.
Also mit der Gerste seid ihr dann soweit zufrieden? Oder habt ihr noch nicht? Ja.
Also wir haben nichts gewogen. Ich kann keine Tonnage jetzt genau sagen, aber zumindest das, was wir gedroschen haben, was die Mähdrescher so angezeigt haben und die vollen Anhänger, die wir mal nach Hause gebracht haben und eingelagert haben, das sah schon mal ganz gut aus, ja.
Lagert ihr auf beiden Betrieben denn selber ein, oder?
Ja, also beziehungsweise teils. Unsere Wintergerste, die liegt auch komplett in Kruft. Weil wir ja das Problem haben, in Anführungszeichen, dieses Jahr wird das ja auch nicht alles direkt abgeholt und wir müssen ja, also wir haben ja sonst die Jahre auch das Kartoffellager voll gemacht, da das aber nicht direkt abgeholt wird dieses Jahr, haben wir halt das Problem, dass wir sonst das Kartoffellager voll hätten, wenn dann die Kartoffelernte losgeht, ne? Und deswegen haben wir dieses Jahr die Gerste nach Kruft gefahren, aber ja, Weizen kommt dann auch zu uns und ja, das versuchen wir gerade alles so ein bisschen logistisch unter einen Hut zu bekommen. Es hat aber ganz gut geklappt.
Ja, Carina, jetzt haben wir gerade den, hast du eigentlich noch Feedback gekriegt oder so zu den letzten Folgen? Oder bestimmt hast du Feedback gekriegt?
Feedback, ja, natürlich. Ich habe wie immer Feedback bekommen, aber ich sag dir ganz ehrlich, so in der Ernte läuft ja irgendwie auch alles nur noch nebenbei. So habe ich gerade ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, müsste ich mal gerade noch in die ein oder andere Nachricht reinhören. Auf jeden Fall habe ich auch viel Feedback schon wieder bekommen zum Thema, dass tatsächlich neue Podcast-Zuhörer dazugekommen sind. Das freut uns natürlich. Alle, stimmt, die neu dazukommen und jetzt auch Zeit vielleicht auf dem Acker, auf dem Mähdrescher oder beim Abfahren oder später bei der Bodenbearbeitung, das sage ich ja immer, da kann man immer am besten Podcast hören, wenn man seine Bahn mit der Scheibenegge und Co. zieht. Und ja, auch dass es richtig Spaß macht, uns zuzuhören und man sich sehr gut mit uns identifizieren kann. Das freut uns natürlich sehr, dass wir solche Nachrichten bekommen. Ja, und ansonsten natürlich auch viele Fragen. Johannes, ich weiß nicht, ob du ganz kurz drauf eingehen möchtest zum Thema Kurzarbeit, habe ich viele Nachrichten bekommen.
Ja, da habe ich tatsächlich auch im privaten Umfeld natürlich viele Rückfragen gekriegt. Aktuell ist ja so, das haben wahrscheinlich alle mitgekriegt, dass Lemken im Moment Kurzarbeit am Standort in Alpen macht. Das heißt, wir haben da reduzierte Arbeitszeit und da ist natürlich der Hintergrund, wie sich viele oder alle denken können, dass die aktuelle Marktlage in der Agrartechnik ja sehr angespannt ist. Ihr als Landwirte oder die Zuhörer als Landwirte wissen, dass wir aktuell sehr kritische Produktionsbedingungen haben. Also nicht wir, sondern die Landwirte auch. Und das sind natürlich alle, unsere Kunden. Ja. Dünger ist teuer, Diesel ist teuer. Wir haben weltweite Krisen. Und dementsprechend haben wir jetzt da als vorsorgliche Maßnahme oder um das Unternehmen sicher aufzustellen und zukunftsfähig aufzustellen, hat man sich dann dazu entschieden, Kurzarbeit da anzumelden. Aber was, glaube ich, die wichtigste Aussage ist, die ja auch da in den Pressemitteilungen drin stand, war, dass natürlich unser Service, das ist natürlich jetzt ganz wichtig bei der Aussaat- und Stoppbearbeitungssaison, als auch die Ersatzteilversorgung, als auch der Vertrieb natürlich ganz normal weiterläuft. Das läuft, wie gesagt, weiter. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr jederzeit da den Service vor Ort anrufen. Und dementsprechend habt ihr da als Kunden oder alle Kunden, Landwirte, Händler etc. als Kunden natürlich keine Einschränkungen. Das ist dann eher, sag ich mal, auf den Bereich nach intern hin irgendwie ausgelegt, um da sich dann, wie gesagt, weiter als vorsorgliche Maßnahme aufstellen zu können. Also in dem Sinne, für euch läuft alles ganz normal weiter und dann hoffen wir mal und dann drücken wir mal die Daumen, dass sich bald für euch, auch für euch Landwirte, dass die Marktlage wieder verbessert, die Produktionsmittel wieder günstiger werden, damit auch wieder in Landtechnik investiert werden kann. Es ist ja nicht nur bei uns so, das ist sieht man ja auch an anderen Zahlen und Zulassungszahlen etc., dass es im Moment da sehr schwierig ist.
Ja, absolut.
Ja, in dem Sinne dann also, wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet euch bei eurem Vertriebspartner etc. Und ansonsten würde ich sagen, natürlich auch der Podcast geht natürlich auch uneingeschränkt weiter, damit wir jetzt, wie du schon gesagt hast, über die Ernte kommen, und vor allen Dingen dann auch nachher über die Stoppelbearbeitungssaison und Aussaatsaison, wenn es dann mal wieder nicht so oft ans Telefon geht, ne, Carina?
Ja, absolut.
Ja, habt ihr denn jetzt mittlerweile bei euch auf den Dreschern auch Funkgeräte, wenn du sagst, ihr seid dann immer mit zwei Dreschern und mehreren Abfahrern oder so, da ist ja dann schon fast Großbetriebscharakter noch dann, oder?
Ja, Funkgeräte sind auch dabei, aber tatsächlich hat es auch so eigentlich ganz gut funktioniert, weil die Jungs das echt ganz gut im Griff haben. Ich sage ja auch immer, eine Absprache, bevor alle losdüsen, ist ja schon mal das Wichtigste und dann eben so Fälle, ne, wie wer fährt zu welchem Drescher und ja, das eigentlich ja auch immer klar ist, also wir hatten halt immer so eine Reihenfolge, ne? Der erste, der voll war, weg, der nächste und so weiter. Und die Reihenfolge ist halt auch eigentlich so geblieben. Und von daher hat es gar nicht so viel Kommunikation während des Dreschens beziehungsweise der Funkgeräte gebraucht. Also das hat schon alles top funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich mein Team an der Stelle auch mal loben. Das darf gerne so weitergehen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Sehr gut. Ja, Carina, würde ich sagen, wir haben ja heute mal wieder einen Gast dabei.
Oh ja.
Den wollen wir natürlich jetzt nicht lange warten lassen. Da geht's ja wahrscheinlich auch wieder dann auch Richtung Erntethemen etc. Mal gucken, ihr lasst euch überraschen. Dann würde ich sagen, den holen wir jetzt mal dann dazu, oder?
Sehr gerne.
So, jetzt sind wir hier mit unserem Gast. Lennart ist dabei, seines Zeichens Pflanzenbauberater in Mitteldeutschland, also rund um seine Heimat in Hessen, wie man auf der Internetseite sehen kann. Und du beschäftigst dich hauptsächlich mit der Grunddüngung und dem Boden, und das passt natürlich super zusammen, Boden und Lemken und dann noch Boden und Ständen.
Ich wollte gerade sagen.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, vielen Dank, Lennart, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, dabei zu sein und uns von deinem Lebensalltag als Pflanzenbauberater zu erzählen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, moin Lennart, schön, dass du mit dabei bist. Ich würde sagen, wir fangen doch direkt mal mit der Einleitung an, die zu vervollständigen. Erzähl unseren Zuhörern doch gerne mal, wo du herkommst, hat Johannes ja schon gesagt, aber wie so dein Werdegang war, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
Ja, auch dir guten Morgen, Carina. Also geht der 10-Minuten-Monolog dann jetzt los. Ihr müsst mich unbedingt dann einbremsen, wenn es dann zu lange wird. Genau, ich komme aus Nordhessen, Südniedersachsen. Zur groben Orientierung sage ich dann immer zwischen Kassel und Göttingen. Bin 31 Jahre alt, Pflanzenbauberater, wie bereits angekündigt. Mache einen Betrieb zu Hause mit meinem Vater, einen reinen Ackerbaubetrieb. Und das war dann auch, denke ich mal, so der Ursprung, wie ich dann zur Pflanzenbauberatung gekommen bin. Man ist groß geworden, man hat ein Abi gemacht, man hat sich gefragt, womit man später die Brötchen verdienen kann. Und ja, da ist ja dann der landwirtschaftliche Betrieb. Man hat aber auch noch einen Vater, der noch jung und frisch und dynamisch ist und dann auch noch natürlich kräftig mitarbeitet. Und ja, so ging dann der Weg zum Studium. Und über einen kurzen Umweg über Göttingen habe ich dann festgestellt, dass ich nicht zur Uni passe oder die Uni nicht zu mir passt, und bin dann nach Soest zur Fachhochschule gewechselt und bereue es auch bis heute keine einzige Sekunde.
Hm. Also du hast dann quasi deine Fachhochschule in Soest studiert, und wie bist du dann, sag ich mal, hast du noch Erntehelfertätigkeiten gemacht oder wie bist du jetzt dann über Praktika bei, man könnte es ja sagen, du arbeitest ja bei Hansa Agro, bei der Beratungsfirma oder Pflanzenbauberatungsfirma. Wie bist du denn dann da später dann gelandet? Sag ich jetzt mal gelandet einfach.
Ich habe nach dem Abi direkt angefangen zu studieren, und da hat mir dann die Ausbildung gefehlt, und im Studium mussten wir entweder eine Ausbildung nachweisen oder eben 6 Monate Praktikum. Mhm. Und diese 6 Monate Praktikum mussten wir dann aber erst, glaube ich, bis zum dritten oder vierten Semester nachweisen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und da habe ich dann neben dem Studium bei einem Lohnunternehmen und Schweinemester gearbeitet und dann noch so ein bisschen praktische Erfahrung gesammelt. Natürlich neben der praktischen Erfahrung, die man dann eben zu Hause schon auf dem Betrieb gesammelt hat. Genau. Man sagt ja immer, mal runter von der eigenen Scholle, also auch mal was anderes sehen. Und das tut in der Soester Börde natürlich ganz gut, wenn man da die fast perfekten Böden unter den Füßen hat oder unter den Maschinen hat und dann wieder auf die heimischen Kalksteinverwitterungsböden kommt. Und ja, das ist dann immer mal ab und zu depressiv, aber nein, das passt soweit schon. Zur Pflanzenbauberatung bin ich dann über ein Praktikum beziehungsweise über die sogenannte unternehmensbezogene Projektarbeit gekommen, die wir im dritten Semester im Master schreiben mussten oder schreiben durften. Damals bin ich dann auch auf Anraten von einem Kumpel, der die Firma eben schon kannte, die Hansa Agro, habe ich mich dann da vorgestellt und habe dann eine unternehmensbezogene Projektarbeit bei der Unternehmensberatung tatsächlich geschrieben. Die Firma ist nämlich aufgeteilt einmal in die Pflanzenbauberatung und hat eben auch noch ein Tochterunternehmen als Unternehmensberatung. Und da habe ich meine Arbeit geschrieben, aber eben Praktikum dann bei den Pflanzenbauern gemacht, sodass ich quasi dieses Rundum-Sorglos-Paket dann quasi hatte.
Ja. Genau. Und ja. Dann hast du jetzt quasi dann nach deinem Master da dann auch angeheuert oder bist du dann dabei geblieben? Weil da sind ja auch immer wieder Stellen ausgeschrieben, auch als Werkstudenten oder Studenten, die da mitarbeiten. Oder wie kommt man dann dazu, das dann auch später nach dem Studium zu machen?
Es kommt dazu, indem man plötzlich ganz viel Sympathie für eine Firma beziehungsweise auch für die Arbeit einer Firma hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da das Praktikum, einfach diese Vielfältigkeit. Natürlich muss man auch Versuche bonitieren, da komme ich natürlich dann später noch zu. Ja. Was natürlich immer eine Menge viel Spaß macht, auch bei Wind und Wetter über den Acker zu laufen, Pflanzen zu zählen und Krankheiten zu schätzen und alles, was eben dazugehört. Ich habe dann aber auch meine Masterarbeit da geschrieben. Also ich bin dann quasi von der Projektarbeit dann direkt zur Masterarbeit, wo ich während der Praktikumstätigkeit eben auch die Versuche schon mitbonitiert hatte, habe ich das dann im Master eben noch weitergemacht, mich mit dem Thema dann beschäftigt. Ging im Groben und Ganzen um Vereinzelung von Getreide. Das war so das Kernthema. Und ja, das hatte auch Spaß gemacht, hat ganz gut geklappt. Und dann hatte ich, ja, nachdem ich fertig war mit meinem Master, dann eben auch das Angebot bekommen, Mensch, du machst ganz gute Arbeit und wir suchen auch noch jemanden zur Verstärkung unseres Teams. Und dann dachte ich, ja, klar, ein bisschen Zeit habe ich natürlich noch, bis ich zu Hause vielleicht auf den Betrieb gehe, vielleicht auch nicht. Das steht natürlich alles gerade in den Sternen, weil Landwirtschaft ist natürlich sehr unvorhersehbar. Die Betriebe wachsen immer weiter und der Kostendruck ist da. Und die Erlöse auf der anderen Seite, ja, eher stagnierend bis leicht zurückgehend, der Moment. Und dann konnte ich mich eben dafür entscheiden, bei der Hanse Agro zu arbeiten, Pflanzenbauberater zu werden und quer durch Mitteldeutschland und bis nach Luxemburg zu touren.
Nicht schlecht. Also, weil du eben sagtest, dass du ja kurz dann auch mal beim Schweinemester untergekommen warst, hatte ich nämlich die Frage noch vorher auf dem Schirm. Du hast ja gesagt, auch Ackerbaubetrieb zu Hause. War für dich direkt klar, dass es in die Richtung Pflanze geht? Oder hätte es auch sein können, dass du dich vielleicht auf was Tierisches einlässt?
Da muss ich enttäuschen. Also der Bezug zu den Tieren, der hat mir leider immer so ein bisschen gefehlt. Ne? Also zum Hofhund, na klar, der war immer ganz, ganz vorne auf der Eins. Wir haben tatsächlich zu Hause eine kleine Schwarzkopfschafherde, die noch so ein bisschen unser Grünland quasi bewirtschaften. Das ist aber eher ein Hobby als tatsächlich ein gewinnbringender Betriebszweig. Mhm. Das ist die große Leidenschaft von meinem Onkel, der sich da Tag ein, Tag aus mit beschäftigt und sich da auch gut drum kümmert. Genau, das ist so das Thema. Und während des Praktikums, ja, also dieses Schweinestallwaschen hat tatsächlich Spaß gemacht, aber auch nur, weil ich wusste, es ist eines Tages wieder vorbei. Also das ist keine Tätigkeit für die Ewigkeit, habe ich für mich beschlossen. Ich kann da natürlich nicht für alle sprechen, aber ja, nee, also so richtig ist der Funk nicht übergesprungen, muss ich sagen. Vielleicht mal noch mal so ein paar Laufenten oder sowas im Garten oder mal zwei Schweine, das kann ich mir schon noch vorstellen. Aber ich denke, da hört es dann erstmal mit auf.
Ja, du hast jetzt ja auch eine der unschönsten Tätigkeiten in der Mastschweinehaltung direkt als Beispiel aufgeführt. Ich meine, das habe ich auch schon im Podcast erzählt, mir hat auch mal Schweinestallwaschen Spaß gemacht, weil ich wusste, da ist so ein Tag, dann kriegt man dann hat man ein bisschen Musik dabei gehört und so, den Stall schön sauber gemacht. Man hat immer ein Vorher-Nach-Ergebnis gesehen. Das ist ja wie sich manche anscheinend jetzt YouTube-Videos angucken, wie manche Leute ihre Terrasse mit Hochdruckreiniger sauber machen.
Du bist dieser eine.
Das ist schon, es gibt da ja auch viele schöne andere Sachen wie Füttern, Tierpflege, ist ja so ähnlich. Ja, die Tiere kontrollieren, ist ja, kann man ja schon fast Parallelen ziehen zu deinem jetzigen Job als Pflanzenbauberater, halt nur mit Pflanzen und nicht mit Tieren. Und
ja, also das sollte jetzt auch nicht despektierlich klingen. Also ich habe da größten Respekt vor Leuten, die eben mit Tieren arbeiten. Ich habe selbst im Freundeskreis auch jemanden, der da auch in der Mast ganz groß unterwegs ist und kriege das natürlich auch aus erster Hand mit, was da auch für Arbeit hintersteckt. Ja. Also großes Lob und großen Respekt für jeden, der sich mit Tieren auseinandersetzt. Mir fehlt da einfach dieser Zugang zu. Also dieser grüne Daumen, den ich habe, auf der anderen Seite für die Pflanzen. Ich weiß gar nicht, was das äquivalent ist für Menschen, die sich mit Tieren so beschäftigen können. Weiß nicht, welche Farbe dieser Daumen dann hat, aber.
Ja. Nein, aber da hast du schon recht. Und wenn man da keine Leidenschaft für hat, dann macht es auch einfach da nicht so viel Spaß. Also ich glaube, das ist ja wohl jedem klar, oder?
Ja gut, das merkt man ja immer im Job oder im Alltag. Ne? Auch mal losgelöst von der Landwirtschaft. Wer einen Beruf oder einen Job hat, wo er keinen Spaß für hat, das sieht man ja den Menschen dann eben auch an. Ne? Da hast du ja eine ganz andere Motivation, durch den Tag zu gehen. Ja. Wenn du keinen Bock hast auf das, was du machst, um deine Brötchen zu verdienen, dann weiß ich nicht, wie da die Lebensqualität sinkt. Also merklich schon deutlich.
Absolut, ja.
Aber es ist ein gutes Stichwort, finde ich. Wie muss man sich jetzt denn deinen Job vorstellen, womit du denn jetzt deine Brötchen verdienst als Pflanzenbauberater? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist da in Mitteldeutschland unterwegs. Aber wie sieht denn jetzt, sag ich mal, bei dir so ein Arbeitsalltag aus? Ich weiß es, dass es sehr saisonabhängig ist, wie sich wahrscheinlich auch jeder Landwirt vorstellen kann. Aber sagen wir mal, so ein typischer, ja, vielleicht können wir das auch fast im Jahresverlauf mal sehen. Wenn du jetzt, wir sind jetzt mal im Februar, was sind da so deine Tätigkeiten und wie entwickelt sich das so im Jahr?
Also der diesjährige Februar war noch relativ entspannt, weil noch Schnee lag. Also wir sind ja dieses Jahr etwas später gestartet, weil wir da tatsächlich den Winter erstmal rumgehen lassen wollten. Man kann auch mal mit einem Besen den Schnee von den Pflanzen runterfegen und sich sie dann angucken, was aber auch nicht immer unbedingt sinnvoll ist, weil wir auch nicht so weit in die Zukunft blicken können und sagen letztendlich, wann springen die Bestände an, wann geht das Wachstum los und wann sind wir überhaupt auf dem Acker unterwegs mit diversen Maßnahmen. Also deswegen habe ich jetzt persönlich für mich den Februar etwas ruhiger angehen lassen, natürlich mit der Büroarbeit, die natürlich ganz klar dazugehört. Aber also ich denke mal, auf was du hinaus möchtest, ist so dieser Beratungsalltag, wenn ich quasi auf Beratung bin. Und wie du schon richtig sagst, ist es auf jeden Fall ein Saisongeschäft. Geht irgendwann je nach Region, wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs, geht das dann eben Mitte, Ende Februar los und sind ja dann, oder unser Kerngeschäft ist ja die Vor-Ort-Beratung bei den Landwirten auf den Betrieben. So, das heißt, jeder von uns hat eine gewisse Anzahl an Betrieben, die er betreut. Und dann sind wir im 3-4-Wochen-Rhythmus, je nachdem, auf den Betrieben unterwegs, machen die klassische Feldrundfahrt oder den Felderkiek oder je nachdem, aus welcher Region man kommt, gibt's da ja zig verschiedene Bezeichnungen für, haben dann natürlich die Aufgabe, die Bestände anzusprechen, schauen, in welchem Entwicklungsstadium befindet sich die Kultur, was fällt auf, wie ist der Düngebedarf, was müssen wir an Pflanzenschutz vielleicht in der nächsten Zeit machen, was steht an Wachstumsreglern an, Fungiziden, Insektiziden, Herbiziden, also quasi die ganze Palette. Und dann stellen wir dann eben gemeinsam mit den Betrieben einen Plan auf für die nächsten 3 Wochen, die dann im Optimalfall dann auch so nach und nach abgearbeitet werden können. Und nach 3 Wochen oder 4 Wochen, je nachdem, kommen wir dann wieder und machen quasi die gleiche Tour und planen dann die nächste Zeit wieder voraus. So, das war jetzt aber nicht der Tagesablauf, nach dem du gefragt hattest. Das war nur nochmal Grundsätzliches dazu. Also der Tag beginnt im Optimalfall mit dem Frühstück und mit einer möglichst kurzen Anfahrt zum Betrieb. Und dann haben wir je nach Betriebsgröße, das variiert natürlich deutlich, auch in welcher Region man unterwegs ist, sind wir dann 2, 3, 4, manchmal 6, 7 Stunden auf den Betrieben unterwegs. Im Optimalfall gibt es im Mittag auch noch dann eine Pause, dass es was zu essen gibt. Und ja, dann ist man eben viel auf dem Beifahrersitz unterwegs als Berater. Und versucht, gute Stimmung zu verbreiten und schaut sich eben die Kulturen an und dient dem Landwirt eben als Ansprechpartner, als Sparringspartner. Die Landwirte machen sich natürlich auch ihre Gedanken, was steht jetzt an, haben natürlich Erfahrung aus den letzten Jahren, aber es ist ja immer so noch so ein bisschen, ihr kennt das ja selbst auch aus der praktischen Landwirtschaft, dass man nochmal so eine Bezugsperson hat, die man nochmal fragen kann für eine letztendliche Entscheidungsfindung. Ne? Ja. Und da wollen wir natürlich dann eben dafür da sein, um eben dieser Ansprechpartner zu sein, um da eben das Know-how, was wir über jetzt mittlerweile Jahrzehnte angesammelt haben, das dann entsprechend den Landwirten mit an die Hand zu geben und als Entscheidungshilfe sozusagen zu dienen. Und ja, so besteht dann quasi der Alltag. Und dann hat man, je nachdem, wo man unterwegs ist, 1, 2, manchmal 3 Termine am Tag. Und wenn man eben weiter wegfährt, so wie ich jetzt Richtung Luxemburg, da bin ich dann eine ganze Woche unterwegs. Das heißt, es wird dann abends irgendwo im Gasthaus eingekehrt. Bei deftigem Abendessen und um die Abschlussfrage schon mal vorwegzunehmen.
Stehe ich später, ja.
Ja, genau. Und ja, dann wird nochmal das Protokoll nachgearbeitet. Wir haben alle immer unser Tablet dabei, wo wir dann in einer schönen Excel-Tabelle dann quasi die Maßnahmen auch notieren, wann was wie wo zu machen ist. Und das wird dann eben nochmal kontrolliert. Und dann hat der Landwirt eben quasi einen Fahrplan an der Hand, um dann eben die nächsten 3 Wochen ja seine Arbeit zu machen.
Du sprachst eben von eurem Know-how und da ist direkt eine Frage bei mir im Kopf aufgeploppt, Thema Weiterbildung. Also ich könnte mir vorstellen, also ihr müsst ja auch immer bei allem auf dem neuesten Stand sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger geworden in den letzten Jahren, gerade was die Verfügbarkeit von Mitteln, ne, im Thema Pflanzenschutz, welche Mittel sind verboten, welche kommen neu dazu, wo gibt's Zulassungen und so weiter und so fort. Wie macht ihr das? Habt ihr dann, sag ich mal, so im Winter dann auch regelmäßig Weiterbildung, Schulungen und so, damit ihr da auf dem neuesten Stand bleibt?
Ja, also das ist extrem wichtig. Da sprichst du einen sehr guten und auch, denke ich, einen interessanten Punkt an. Natürlich lebt unser Beratungsdasein gerade von den Jüngeren. Ich zähle mich jetzt einfach mal noch zu den jüngeren Beratern. Ich bin jetzt
unbedingt
seit 5 Jahren dabei. Da gibt's dann natürlich dann unter anderem dann die Firmengründer, die eben seit 30 Jahren plus dabei sind im Thema Pflanzenbauberatung. Und da ist natürlich klar, dass die eine ganze Menge schon erlebt und auch gesehen haben. Hm. Das ist natürlich eine mit Hauptquelle, von der wir jungen Kollegen gerade immer wieder zehren. Dann ist aber ganz klar der Winter, wie du sagst, da werden wir dann viel uns fortbilden. Wir haben auf der einen Seite Seminare, die wir ausarbeiten für Landwirte, wo wir dann Fachthemen beleuchten, ob das jetzt Grundbodenbearbeitung ist, um nochmal den Bezug zu Lemken zu bekommen, oder ob das dann eben Saattechnik ist oder über irgendeine spezielle Kultur, Maisanbau, Rübenanbau, Getreideanbau, Rapsanbau, Grunddüngung. Also die Themen sind sehr vielfältig. Vor 2-3 Jahren war ja so Hacken und Striegeln, also mechanische Unkrautbekämpfung, wo diese ganze Glyphosat-Debatte sehr am Kochen war, sehr groß. Da haben wir dann speziell ein Seminar aufgebaut zum Thema eben Hacken, Striegeln, Streicheln haben wir es dann genannt, um da diese ganzen Themen eben mit zu beleuchten, was mechanische Unkrautbekämpfung angeht. Das ist ein Weg, mit dem wir uns eben fortbilden. Dann sind wir aber auch selbst im Austausch mit der Industrie. Also es bleibt natürlich nicht aus. Klar, man muss ja mit allen zusammenarbeiten und das macht dann natürlich auch Spaß, weil die natürlich auch dann wieder ihre eigene Forschung haben und ihre Entwicklung, und da mal ins Gespräch zu kommen, ist auch immer wieder interessant. Dann ist es so, dass wir auch ein Versuchswesen haben. Das heißt, das besteht aus Kleinparzellenversuchen, wie man sie eben kennt. Das machen wir in erster Linie oben an dem Versuchsgut von der FH Kiel. Wo wir da viele Kleinparzellenversuche haben, eben auch im Auftrag von der Industrie, wo dann auch mal neue Produkte getestet werden können, die dann auch irgendwo in 2-3 Jahren eben erst auf den Markt kommen, dass wir da auch schon mal so ein bisschen Wissensvorsprung in Anführungszeichen haben, um das auch dann entsprechend auf die anderen Standorte, wo wir unterwegs sind, übertragen zu können, weil natürlich oben in Kiel anderes Klima ist als unten in Stuttgart auf der Schwäbischen Alm. Also da gibt's natürlich schon Unterschiede. So, das ist noch ein Punkt, also unser Versuchswesen, wo wir auch viele On-Farm-Versuche dann eben machen. Ist ja auch ein großes Thema, wenn man mal so die letzten 2 Agritechnik-Cars oder jetzt auch bei den Feldtagen unterwegs gewesen ist, da hört man ja auch immer mal wieder diesen Begriff On-Farm-Versuche, also dass man quasi noch mehr Ergebnisse aus der Praxis tatsächlich auch beziehen kann, ne? Also so ein Parzellenversuch oder ein Laborversuch ist natürlich immer noch mal was anderes, als es dann tatsächlich auch dann wieder zu finden, die Ergebnisse, die erhofften Ergebnisse oder gewünschten Ergebnisse, dann draußen auf der Fläche, ne? So. Und was auch noch ein Thema ist, wir haben eine Sommerwoche und eine Winterwoche, wo alle Kollegen gemeinsam zusammenkommen. Das sind dann alle Kollegen aus Deutschland. Wir haben ja noch Kollegen aus Polen und aus Ungarn. Also wir sind nochmal, um eine kurze Vorstellungsrunde zu machen. Also wir haben die Beratungsrunde in Deutschland, wo wir eigentlich in ganz Deutschland unterwegs sind. Natürlich ursprünglich aus dem Norden und aus den neuen Bundesländern. Aber mittlerweile haben wir uns ja in ganz Deutschland ausgebreitet oder versuchen uns auch noch weiterhin auszubreiten, um vor Ort präsent zu sein. Und dann betreuen wir eben auch noch Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien, Österreich, Luxemburg in meinem Fall, oder auch im Baltikum sind wir unterwegs, in Litauen und Lettland. Und seit 10, 12 Jahren, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, schlecht vorbereitet, haben wir ein Partnerunternehmen damals gegründet in Chile, also in Südamerika, wo auch Berater vor Ort sind, auch ein eigenes Versuchswesen besteht und wo eben auch Pflanzenbauberatung gemacht wird. Da fährt dann fliegt ein Kollege 2-mal im Jahr dann runter, betreut dann vor Ort die Kollegen, bildet sie aus oder tauscht sich mit ihnen aus Und genau, das ist so mal nochmal ganz grob, ja, wo wir geografisch uns befinden und wo wir uns bewegen. Und genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, unsere Sommerwoche, die jetzt gerade stattgefunden hat zur Fortbildung, wo wir dann entsprechend zusammenkommen und auch diese Sitzungen in Anführungszeichen haben, wo wir einen Saisonrückblick machen, wo wir schauen, was ist dieses Jahr aufgefallen, dieses Frühjahr, was ist in den einzelnen Sorten, was ist regionalerweise aufgetreten, Schädlinge, Unkräuter, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, also einfach ganz runtergebrochen, was waren die Beobachtungen des Jahres, darüber tauschen wir uns aus, um dann natürlich immer aktiv zu bleiben. Das Ganze findet nicht nur während der Sommerwoche statt, sondern auch tatsächlich im Beratungsalltag. Also wir kommen in Deutschland alle 3 Wochen mit den Beratern zusammen, also im relativ engen Takt, um einfach up-to-date zu sein, ne? Also das ist natürlich auf der einen Seite Ausbildung für die jüngeren Kollegen, aber eben auch Austausch, der enorm wichtig ist bei uns in der Beratung. Man stellt das ja auch im Beratungstermin immer wieder fest. Es kommt eigentlich fast immer die Frage, und wie sieht's in den anderen Regionen so aus? Mhm. Und das ist ja das, wo man dann natürlich aus dem Nähkästchen plaudern kann. Gerade bei mir, ich bin ja relativ viel unterwegs, irgendwie von der Magdeburger Börde bis Luxemburg und einmal quer rüber. Also da sieht man natürlich viele verschiedene Bodenklimaräume, viele verschiedene Situationen. Und das ist, denke ich, dann doch immer spannend, dass man auch mal was erzählt, was man eben nicht schon weiß von dem eigenen Betrieb. So, und bei so einer Sommerwoche ist dann halt eben neben dem internen Austausch besuchen wir dann auch verschiedene Firmen. Jetzt auch einen Technikhersteller, der eine andere Farbe als blau hat. Der war rot und ist in Süddeutschland ansässig. Da waren wir und hatten eine super Vorführung, das muss man sagen. Die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, um einfach mal auf dem technischen Stand auch zu bleiben, um da auch mal Themen anzusprechen, die uns dann eben in der Praxis auch an den Maschinen aufgefallen sind. Und dann halt da die Gedankengänge zu vollenden, zu fragen, wie sieht's aus, gibt's da Alternativen oder Verbesserungsvorschläge oder auf welchen Standorten seht ihr die Maschine, dass man sich natürlich mit den Herstellern direkt auch austauschen kann. Dann waren wir an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf, was auch eine sehr interessante Geschichte gewesen ist, wo man eben auch nochmal quasi die Vorlesungsbank dann zwischenzeitlich gedrückt hat und da noch ein bisschen Austausch dann hatte mit den Mitarbeitern von dort und den Professoren. Und die sind ja auch sehr bemüht, gerade was Landtechnik angeht, muss man auch nochmal hervorheben. Da waren auch viele Maschinen in blau, also alles gut.
Da habt ihr auch Glück gehabt, weil die ja ihren Johanni-Tag hatten. Da waren allen Herstellern natürlich auch viele Lemken-Produkte, sogar größere, glaube ich, tatsächlich waren da
dieses Jahr. Ne? Auch, wurde auch extra betont, auch für die Region vielleicht nicht ganz angepasste Arbeitsbreiten.
Die hatten da eine 10-Meter-Kurzscheibenecke tatsächlich. Also die ist wirklich untypisch für die Region. Aber die brauchen die da für irgendwas, ja.
Genau. Und da hatten wir, wie du sagst, extrem viel Glück. Die Maschinen standen fast alle noch da. Da hatten wir nochmal einen kurzen Dreh gemacht. Ich glaube, wann war das denn? Den Dienstag war das. Dann waren auch noch so sportliche 30, 32 Grad in der prallen Sonne. Man möchte ja nicht immer viel meckern oder über das Wetter reden, aber man kommt ja nicht drum rum in der Landwirtschaft. Und da sind wir dann auch ganz gut durchgekocht gewesen, aber das war höchst interessant, ne? Und auch nochmal den Blick auch nochmal von anderen, in Anführungszeichen, zu hören, wie sie die Maschinen so bewerten und wo so die Hauptaufgaben von den Technikherstellern für die Zukunft eben auch liegen. Das ist immer interessant, da mit am Ball zu bleiben und sich darüber auszutauschen, was ja auch für uns im Beratungsalltag enorm wichtig ist. Ich habe es angesprochen, viele verschiedene Bodenklimaräume. Und da ist natürlich klar, dass jeder Standort irgendwie so seine Spezialitäten hat oder auch danach fragt, welche Technik nun letztendlich dahin passt, ne? Mhm.
Ja. Das heißt, du musst schon so den Allround-Blick dann auch für alles haben. Wenn du jetzt mein Pflanzenbauberater bist und ich sag mal, angefangen bei welche Sorte baue ich denn am besten an hier in meiner Region bis hin zum Pflanzenschutz, könntest du mir bei allem dann weiterhelfen? Also ihr seid alle für alles zuständig, oder?
Genau, man soll man ja eigentlich gar nicht sagen. Ich reagiere manchmal etwas zickig, wenn ich als Pflanzenschutzberater bezeichnet werde. das gehört natürlich auch mit zur Beratung, ist keine Frage. Ja. Aber wie du sagst, es ist das Rundum-Sorglos-Paket. Also das geht ja jetzt gerade wieder los. Nach der Ernte ist vor der Ernte und dann sind zum Beispiel Thema Grunddüngung ist ein ganz elementarer Baustein, wie ihr ja wisst, was das kleine 1x1 eigentlich sein sollte, aber wo man halt doch noch hier und da Handlungsbedarf hat, jetzt nicht nur bei den Betrieben, die wir beraten, sondern man sieht das ja, wenn man so durch die Republik fährt, Grunddüngung ist ein riesiges Thema, wo man sich mit beschäftigen muss und dann ist es ganz klar Fruchtfolgegestaltung, Ungräser, Ackerfuchsschwanz, Weidelgras. Das ist ja so ein Thema, wo wir uns natürlich enorm damit beschäftigen müssen, dass wir eben eine Fruchtfolge auf die Standorte bekommen, womit wir dann das Problem so ein bisschen in den Griff versuchen zu bekommen. Ne? Also es gibt immer noch sehr gute Möglichkeiten, aber ja, da gibt es eben viele kleine Zahnräder, die man drehen muss, um da der Sache Herr zu werden. Und dann ist es die kulturbegleitende Beratung letztendlich. Ne? Also nachdem wir uns dann für ein Sortenportfolio entschieden haben, geht es dann eben darum, die Kulturen vernünftig in den Winter zu begleiten und dann im Frühjahr vernünftig dann wieder an die Hand zu nehmen und aus dem Winter ins Frühjahr mit zu begleiten, um zu schauen, was brauchen wir, um die Bestände dann eben fit für die Ernte zu bekommen.
Und hast du bei der Vielfalt deines Jobs dann auch ein Thema, wo du richtig für brennst oder zum Beispiel eine Lieblingskultur, wo du sagst, boah, da gehe ich voll drin auf oder ja, wie gesagt, Thema Düngung, Pflanzenschutz, was auch immer. Gibt's da was?
Oh, eine Lieblingskultur. Ich möchte jetzt nicht, dass sich eine benachteiligt fühlt. Aber Zuckerrüben machen mir eigentlich sehr viel Spaß. Und ansonsten, der Raps ist auch immer wieder schön, auch wenn es natürlich da die letzten Jahre schon größere Probleme oder Herausforderungen gab. Ja. Alles, was jetzt Schädlingsaufkommen angeht, natürlich Rapserdflohen im ersten Moment mal zu nennen, aber auch der Rapsglanzkäfer war dieses Jahr in einigen Regionen wieder vermehrt da, wo wir ja eigentlich die letzten Jahre relativ viel Ruhe hatten. Oder auch die Schotenschädlinge letztendlich. Also das ist natürlich schon eine sehr große Herausforderung, gerade in dem Bereich Insektizide, wo wir ja eigentlich versuchen, möglichst wenig zu machen. Mhm. Und wo man ja auch mal ehrlich sein muss, in vielen Regionen kann man auch gar nicht mehr so viel machen, weil ja eine Resistenz eben einfach auch schon da ist gegen verschiedene Schädlinge. Und ja, da müssen wir jetzt nicht in die politische Schiene reinkommen und darüber diskutieren, ob da eine Beize sinnvoller ist, als letztendlich mehrfach wiederholt über die ganzflächige Behandlung dazu zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, das werden wir hier heute nicht retten, aber ja, und das sind so eigentlich so die zwei Kulturen, die sehr viel Spaß machen. Aber wie gesagt, eigentlich alles. Also ja. Ich mag einen früh gesäten Weizen genauso wie einen spät gesäten Weizen und bringt jeder ja so seine Herausforderung mit sich, was die Kultur oder die Bestandesführung angeht. Und von daher, ja, das ist eigentlich so alles. Ich hab sie alle lieb.
Sehr diplomatisch.
Ja.
Ja. Vielleicht, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast jetzt ja erzählt, ihr trefft euch alle 3 Wochen quasi mit den Betrieben, mit den Beratern. Dann ja noch eure Sommer-Winterwoche. Bist du denn auch dann eigentlich zu Hause auf deinem Betrieb oder bist du dann eigentlich nur, sag ich mal, von Februar bis, würde ich jetzt mal schätzen, November, Anfang Dezember, je nachdem, wann der letzte Rübenweizen sozusagen gesät ist, dann wirklich unterwegs oder wie läuft das dann ab oder ist das gebietsabhängig oder wie muss man sich das vorstellen?
Zu Hause bin ich ja natürlich am Wochenende viel oder auch je nachdem, welche Woche gerade ansteht. Ich fahre natürlich meine Betriebe auch von zu Hause aus an. Also ich bin nicht immer nur in der Ferne in Hotels und bin nie zu Hause. Ich habe auch schon Zeiten, wo ich dann eben zu Hause auch schlafen kann und dann der Weg zum Betrieb auch sehr kurz ist.
Ja.
Und dann ist es so, dass ich quasi meine Arbeit für die Hanse Agro dann auch zu Hause so ein bisschen dann übernehme. Ja. Also ich bonitiere unsere Bestände. Ich schaue, wie sieht's aus, was brauchen wir. Bestelle dann Pflanzenschutz, Dünger und so weiter und so fort, dass alles parat steht. Und wenn ich dann selbst Zeit habe, mache ich natürlich auch eine Menge selbst. Mhm. Gerade was jetzt Aussaat angeht, mit der neuen Schleppergeneration und mit den selbstlenkenden Treckern, muss man mal sagen. Wir haben bis dato noch sehr einen gut gepflegten alten Maschinenpark gehabt. Und da ist jetzt vor 2 Jahren was Neues dazugekommen und Computer und Touch und ich weiß nicht, wie eure Erfahrung mit der älteren Generation ist, aber ab und zu gibt's da ja nochmal so ein bisschen Berührungsängste, möchte ich es mal nennen. Und da war so Thema Aussaat dann ab dem Moment eigentlich in meiner Hand, wobei ich natürlich meinen Vater schon sehr gut angelernt habe, will ich hoffen. Ich hoffe mal nicht, dass er Gegenteiliges behauptet, wenn er jetzt den Podcast dann auch hört und sagt, was er Quatsch erzählt.
Aber wenn er sich meldet bei dir, Carina, weißt du ja schon.
Ganz genau. Und das war
gerne an mich.
Genau das gleiche Thema, was wir jetzt eben vor der Aufnahme hatten, wo dann einmal ganz kurz der FaceTime-Anruf die letzten technischen Probleme lösen musste, habe ich dann auch manchmal dann den FaceTime-Anruf mit meinem Vater und sage, da und da drücken, probier das doch mal. Und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Nee, und dann ist es eben so, dass ich dann auch quasi wie bei der Beratung dann mir einen Fahrplan überlege, was wann wie wo gemacht werden könnte, müsste, sollte. Dann gibt's kleine Zettelchen, Da schreibe ich dann auf, welches Mittel oder was halt eben gemacht werden muss.
Ja.
Und die bekommt dann mein Vater. Und wenn ich dann eben auf Beratung bin, gibt er sich dann größte Mühe und arbeitet das dann in dem Sinne dann nach und nach so ab. Und da sind wir aber auch im regen Austausch. Also
ja. Das
macht ja die Kommunikation heute wirklich sehr gut. Da gibt's mal ein Bild oder wir telefonieren natürlich dann auch gerade in der heißen Phase auch
ja. Eigentlich
jeden Tag und stimmen uns da ab. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und ich bin auch sehr froh, dass mein Vater das so macht. Und ich denke, im Gegenzug ist er auch froh, dass ich das so mache, dass ich ihn da unterstütze, alles, was jetzt die pflanzenbaulichen Fragen angeht, dass er sich da nicht so viele Gedanken machen muss. Natürlich geht er jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Welt, sondern hat natürlich seine Augen auch offen und schaut sich die Bestände an, was ja auch wichtig ist, weil er natürlich auch noch mal mehr Erfahrung am Standort hat, logischerweise als ich. Aber so teilen wir uns das ganz gut auf und das muss ich sagen, das klappt sehr gut, ja.
Ja, also man muss ja dann sagen, dass du doch dann schon relativ viel unterwegs bist, dann auch nur tageweise, aber du bist dann ja meistens wahrscheinlich von morgens bis abends in der Saison doch auf anderen Betrieben, was natürlich sehr interessant ist und der Arbeit dient. Oder wie muss man sich das vorstellen jetzt dann? Sag ich mal, oder hast du da nochmal eine Woche im Frühjahr, wo du sagst, da ist jetzt keine Beratung, weil dieser 3-Wochen-Rhythmus, der kommt sich quasi so aus, dass du dann 3 Wochen hast, davon ist eine Woche sozusagen zwischendurch frei, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also für das private Leben eine perfekte Kombination, Pflanzenbauberater und Landwirt. Also besser geht's eigentlich gar nicht, wenn du keine Zeit haben willst.
Ja,
das ist schon so ein bisschen so der Knackpunkt. Aber im Grunde versuchen wir uns natürlich auch so aufzustellen, dass man jetzt nicht 5 Tage die Woche permanent unterwegs ist. Dafür haben wir ja auch andere Aufgabenbereiche bei uns in der Firma. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Newswesen. Also unsere Kunden bekommen Infos tagesaktuell. Zum Beispiel jetzt im Frühjahr ist ja immer so ein Thema Rüsslerzuflug. Mhm. Und dann, weiß noch, vor 1-2 Jahren war dann auch einer unserer jungen Kollegen dann mit dem Kinderwagen unterwegs und hat dann festgestellt, oh, hier sind ja die ersten Rüssler auf dem Kinderwagen, die sich hier ansammeln. Und dann hat er das uns erzählt und dann geht das ruckzuck dann eben in die News. Achtung, Rüsslerzuflug, Bestände, Gelbschalen jetzt kontrollieren. Und das gehört auch dazu, eben dann tagesaktuelle Geschichten dann eben mit oder nicht Geschichten, News zu schreiben. Und aber es ist schon eine intensive Zeit, muss ich sagen. Also wenn du, je nachdem, wie viele Betriebe du dann eben betreust, ich werde jetzt keine genaue Zahl nennen, man ist dann schon straff unterwegs, das geht schon. Aber im Gegenzug hat man dann eben auch diese entspanntere Zeit, in Anführungszeichen. Jetzt so kurz vor der Ernte, ich sag mal so seit 14 Tagen ist es, was die Beratung angeht, natürlich schon ruhiger. Ne? Die Landwirte bereiten sich dann auf die Ernte vor. Die groben Maßnahmen sind alle gesetzt. Man unterhält sich dann nochmal über Maisvitalisierung. Der sieht ja jetzt gerade relativ bescheiden aus hier und da. Gerade in Süddeutschland hat es ja weniger geregnet dieses Jahr. Da komme ich jetzt gerade auf frisch her nach einem Besuch bei meinem Bruder. Und dann guckt man natürlich zwangsweise immer in die Landschaft raus und schaut sich die Kulturen an. Und das sind dann immer noch so Themen oder Rüben, die Zuckerrüben, die wollen ja auch noch betreut werden. Alles, was jetzt Zerkostbarer angeht, da ist man dann noch im Austausch mit den Landwirten. Aber ansonsten ist, denke ich mal, alles bei den Standard-Winterkulturen ist ja gelaufen. Ja. Und da gibt's dann erstmal auch jetzt keinen akuten Beratungsbedarf. Da sind die Landwirte dann auch mit sich und mit der Erntevorbereitung beschäftigt.
Aber gibt es dann auch vielleicht so eine Nachbereitung, sage ich jetzt mal, dass ihr quasi so drüber sprecht hier, ne? Beispiel Wintergerste, da hatten wir jetzt so und so viel Tonnen, ob das gut, ob das schlecht ist. Also sprecht ihr auch im Nachhinein dann darüber, was gut gelaufen ist, was vielleicht noch verbesserungswürdig ist und so.
Ja, also das gehört dazu, das muss man ja auch so machen, weil sonst, woher willst du wissen, war es gut oder war es schlecht, ne? Du musst drüber sprechen und da ist es im ersten Moment mal natürlich das 1-zu-1 Gespräch dann mit den Betrieben, wo Themen aufgekommen sind, wo dann der Landwirt hinterher sagt, ja hier, das und das war gut, das und das, warum hat das nicht so gut geklappt, was natürlich nicht oft vorkommt, wenn es jetzt nicht unbedingt am Wetter liegt. Aber da haben wir so zum Beispiel eine Ertragserfassung, die wir dann durchführen mit den Landwirten, wo wir so einen Erfassungsbogen dann rausschicken, der auch sehr beliebt ist bei den Landwirten, weil jetzt gerade während der Ernte, wo sowieso viel zu tun ist, die Tage sind lang, sich dann noch abends an den PC zu setzen und dann eben eine Excel-Tabelle auszufüllen, sorgt nicht immer für Begeisterung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem Spaß, es ist natürlich wichtig, eben um Schlüsse aus der Beratung zu ziehen, um zu schauen. Beispiel, wenn wir 2 Sorten hatten auf der gleichen Fläche, so die eine hat eine Tonne mehr gedroschen als die andere. So die Information muss natürlich fließen, weil sonst können wir uns ja bei der Aussaatplanung diese Erkenntnis nicht zunutze machen. Mhm. Und das ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil. Und bei so einem Betrieb, du hast ja ein gewisses Sortenportfolio, was funktioniert und die Züchtung ist natürlich hinterher und da will man natürlich auch mal was Neues auf den Standorten ausprobieren. Man tauscht jetzt natürlich den Dauerbrenner jetzt nicht unbedingt von einem aufs andere Jahr komplett aus, aber es wäre schon immer ganz schön, wenn man doch mal ein bisschen Platz sich schafft, um eine neue Sorte auch am Standort kennenzulernen. Mhm. Und ja, genau, das ist so mit das Thema, wo wir dann eben auch Rückschlüsse gewinnen. Vereinzelt, was wir auch noch machen, sind so, der eine Kollege hat das seine Mini-Bagger-Tour genannt. Das heißt, dass wir dann tatsächlich auch mal Bodenprofile auf den Standorten ausheben, mit einem Mini-Bagger, um dann A, dem Schweißausbruch zu entgehen und B, einfach auch nochmal auf Problemschlägen zu schauen, was ist denn in der Tiefe los. Ne? Natürlich sind wir technisch beschränkt irgendwo, wo wir eingreifen können, mit Eisen da irgendwas durchzuziehen. Aber es gibt ja auch noch andere pflanzenbauliche Möglichkeiten, sei es über eine Zwischenfrucht beispielsweise, um da dem Boden mal was Gutes zu tun, um vielleicht auch erstmal Probleme zu erkennen. Wenn man zum Beispiel irgendwo zwischen 20 und 30 Zentimeter irgendeine Störschicht hat, man hatte vielleicht mal eine extrem nasse Ernte, hatte das aber irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm, ist dann ja flach drüber weggefahren, aber diese Druckzwiebel, die es dann gegeben hat, die hat sich nicht aufgelöst und solche Probleme dann mal zu erkennen. Da ist man dann im Sommer auch nochmal unterwegs. Aber ansonsten ist es jetzt im Prinzip wieder ein kurzes Luftholen, bevor das dann irgendwann Mitte, Ende August dann schon wieder für die ersten Kollegen rausgeht. Raps anschauen, über Bodenbearbeitung sprechen, was muss gemacht werden, Herbizid-Themen besprechen. Gerade auf den Ackerfuchsschwanz-Standorten ist es ja ein ganz, ganz heißes Thema. Und ja, so ist so der Ablauf.
Macht ihr denn auch, wenn ihr das sagst, diese Nachbereitung, da geht's ja wahrscheinlich auch viel um Qualitäten jetzt von Weizen zum Beispiel oder Erntequalitäten. Geht es denn auch grundsätzlich, dass man dann am Ende des Jahres vielleicht auch mal betrachtet mit euren Kollegen dann von der Unternehmensberatung, dass man auch mal monetär das Ganze sich anschaut und sagt, hör mal, die Fruchtzweige ist zwar pflanzenbaulich sehr gut, sag ich mal, aber die wirft jetzt nicht unbedingt dann an allen Stellen den besten Gewinn ab. Habt ihr da oft dann, ich kann mir auch vorstellen, dass das ja oft auch Reibereien sind, weil man ist ja dann zwiegespalten. Pflanzenbaulich will man natürlich da, um bestimmte Unkräuter vielleicht rauszukriegen, das eine machen. Aber wirtschaftlich gesehen zahlt man dann vielleicht bei der Kultur seinen Obolus dafür oder wie kann man sich das vorstellen?
So ein einprägsamer Begriff, den ich von der Unternehmensberatung gelernt habe, war Cash Crop. Also das ist unsere Cash Crop, die noch Geld abwirft. Ja, machen wir. Unsere Kollegen von der Unternehmensberatung sind bei den Tagungen dann auch immer mit dabei und bereiten dann auch eine Präsentation vor und geben dann eben mal einen Einblick, wie es bei den Betrieben draußen aussieht. Natürlich anonymisiert, aber auch aufgeteilt nach verschiedenen Regionen, also nach den Regionen, wo du auch einen hohen Anteil eben an Rübenanbau oder auch Kartoffelanbau hast, wo dann natürlich die Deckungsbeiträge oder die Grundrenten im Schnitt schon höher sind als auf anderen Standorten. Und da gibt's schon Einblicke, da wird das mal dargestellt, mit was die Betriebe sich draußen beschäftigen oder wie der Preisdruck gerade ist, was die Produktionskosten zum Beispiel sind pro Hektar, um da einfach nochmal abgeholt zu werden, wie es da aussieht in dieser Hinsicht. Weil wir natürlich in der Pflanzenbauberatung an sich schon darauf achten, dass wir jetzt nicht das Geld zum Fenster rauswerfen, aber eben eine angepasste Beratung darstellen wollen, dass wir eben das Notwendige machen, was gemacht werden muss. Und das diskutieren und argumentieren wir dann auch. Man kommt natürlich auch mal oder bekommt die Rückfragen, muss das denn sein? Das kostet ja Geld. Aber das wird dann eben fachlich fundiert dargestellt und dann ist das eben so. Und wir sind ja letztendlich die Entscheidungshilfen und der Landwirt muss ja letztendlich dann selbst entscheiden. Aber in der Regel ist es dann schon so, wenn man ein gutes Zusammenarbeiten hat, dann einigt man sich eigentlich immer auf eine Maßnahme und dann geht das auch vorwärts. Mit der Fruchtfolge und mit der Rentabilität ist natürlich immer ein spannendes Thema, weil was wir in der Unternehmensberatung da eben machen, ist jetzt nicht eine einzelne Kultur mit einer anderen zu vergleichen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier ein landwirtschaftlicher Betrieb, wir haben eine Fruchtfolge und wir müssen die Fruchtfolgen miteinander vergleichen. Das heißt, was passiert, wenn wir jetzt eine Kultur durch eine andere ersetzen oder was passiert beispielsweise, wenn wir noch eine oder zwei Kulturen hinzunehmen? So zum Beispiel jetzt bei der ganzen Ackerfuchsschwanz-Thematik, wenn wir doch nochmal eine Erbse oder eine Ackerbohne, je nach Standort, mit dazunehmen oder nochmal eine weitere Sommerung, eine Sommergerste oder ein Hafer. Und die sind natürlich auf dem Papier jetzt im ersten Moment nicht zu vergleichen mit einer Zuckerrübe oder auch mit einem Raps oder mit einem Winterweizen. Aber die Erkenntnis ist jetzt nicht unbedingt neu, dass eine Fruchtfolge aus Raps, Weizen, Gerste, dass die auf Dauer nicht gut bestehen kann. Das ist eben klar mit all den phytosanitären Problemen und den Nachbauproblemen, die man dann eben hat. Und da sieht man dann natürlich, wenn man diese enge Fruchtfolge hat, dass die Grundrenten eigentlich im Schnitt der Jahre schon fallend sind, ne? Weil eben diese Aufwendungen mehr werden, um einen gesunden, ertragsfähigen Bestand eben hinzustellen. Und da muss man tatsächlich mal sich da ganz offen für zeigen, auch mal so eine Ackerbohne beispielsweise mit reinzunehmen und zu schauen, okay, die ist jetzt preislich ungefähr auf dem Niveau von einem Weizen, erntet aber nur die Hälfte, das heißt ja eigentlich blöd. So. Ja. Aber wenn wir damit pflanzenbauliche Aspekte mit in den Fokus rücken können, die Fruchtfolge auflockern, mal vielleicht ein Mittel haben, um Ackerfuchsschwanz noch loszuwerden und in Gänze zu beseitigen, um da mal ein Jahr zu haben, wo keine Samenschüttung stattfindet, um dann wiederum nach der Ackerbohne diesen Fruchtfolgeeffekt eben mitzunutzen oder diesen Vorfruchteffekt mitzunutzen, was jetzt Stickstofffixierung angeht oder auch die Struktur. Weil ihr wart wahrscheinlich auch beide schon mal auf einer Fläche, wo Ackerbohnen wachsen. Das macht ja schon richtig Spaß, wenn man da drauf rumläuft, ne? Und dann diese Struktur sieht, was die Bohne da eben hinterlässt. Wenn man dann weiß, okay, man braucht jetzt nicht diese intensivste Grundbodenbearbeitung nachzuschalten, sondern ist da vielleicht mit einmal mechanisch den Neuaufwuchs beseitigen und dann mit einer späten Saat oder vielleicht dann möglicherweise auch mit einer Direktsaat dann hinterher fertig und spart sich dann da eben diese 20, 30 Liter Diesel, je nachdem, was man da eben so durch den Boden zieht. Das muss man natürlich auch mit bewerten. Und ja, natürlich sind diese 20 Euro Diesel, die man spart, oder diese 30 Kilo Stickstoff, damit kommt man natürlich noch nicht genau auf diese, auf den Wert von so einem, sag ich mal, von einem Weizen. Aber man arbeitet sich wenigstens in die Nähe. Und man entgeht eben den Problemen oder minimiert diese Probleme, die man bekommen würde, wenn man einfach so weitermacht wie immer. So, das ist immer ein ganz, ganz heißes Thema, was wir diskutieren. Wobei man auch mal so ehrlich sein muss, diese Fruchtfolgeerweiterung, das klingt immer sehr einfach. Aber was passt überhaupt auf die Standorte drauf, ne? Was wächst? Was wird reif? So, das ist auch ein riesiges Thema. Es passt natürlich nicht jede Kultur auf jeden Standort. So, und da sind wir natürlich dann auch immer gefragt, um zu gucken, wie wir das Anbausystem dann eben so aufstellen, dass es dann eben doch letztendlich irgendwo weitergeht. Ne?
Also ich finde das echt sehr spannend, weil ich sagen muss, du hast ja dann wirklich alle möglichen Sachen, die du dann ja auch bei der Beratung im Auge behalten musst, weil das kommt ja dann. Du hast jetzt gesagt, was passt auf Boden und Standort und was kann man ernten, aber das geht dann ja weiter. Du musst ja auch dann abstimmen, kann man das überhaupt irgendwo hinliefern, weil nützt ja nichts, wenn dann in der ganzen Region keiner ist, der dir die Ackerboden irgendwie abnimmt, wenn du da mal so testweise ein paar Hektar anfängst anzubauen. Aber daher seid ihr dann ja wahrscheinlich auch sehr eng in Absprache mit dem Landwirt, oder?
Du musst ja, also sonst geht's ja nicht. Das ist immer Grundvoraussetzung, die Vermarktung muss geklärt sein, ne? Weil sonst können wir anbauen, was wir wollen, wie du sagst. Hatte ich auch schon das Thema, dann haben wir Sonnenblumen angebaut, wo auch die abnehmende Hand hoch und heilig versprochen hat, wir nehmen's. So, und dann wollten sie es plötzlich doch nicht mehr haben, sondern sitzt der Landwirt da irgendwie auf 50 Tonnen Sonnenblumenkern rum und ja, dafür ist die Vogelpopulation dann in der einen Region auch nicht groß genug, um die dann alle zu verfüttern und dafür ist es für die Wirtschaftlichkeit vom Betrieb dann auch nicht unbedingt vorteilhaft, ne? So, was wir jetzt in Mitteldeutschland ja so ein bisschen Glück hatten, war, wenn auch mal eine Industrie, wie es jetzt zum Beispiel die Südzucker gemacht hatte, mit dem Anbau von Ackerbohnen, da den Vertragsanbau, um eben eine Alternative für oder ein Fleischersatzprodukt eben an den Markt zu bringen und da relativ attraktive Verträge dann auch angeboten hat. Das war natürlich nochmal so eine Möglichkeit oder ist so eine Möglichkeit, die Ackerbohne nochmal attraktiver zu machen. Ne? So, aber das kann man natürlich jetzt nicht für alle Regionen in Deutschland dann jetzt eben sagen, ne? Weil der Weg von Rügen jetzt bis hier nach Südhessen ist dann doch ein bisschen weit, um dann dort Ackerbohnen zu produzieren, um die dann hier zu verarbeiten. Und die Nachfrage muss ja erstmal da sein. Das ist ja das viel größere Problem. Die Fleischersatzprodukte, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das stagniert irgendwo in einem, weiß ich, einstelligen Prozentbereich rum. Und da fehlt einfach noch so ein bisschen die Attraktivität. Da muss noch ein bisschen mehr influenced werden. dass es da vielleicht mal mehr Akzeptanz eben einfach dafür gibt, dass man auch mal ein alternatives Produkt essen kann und es halt nicht vielleicht immer Fleisch sein muss.
Würdest du denn sagen, dass du hast jetzt gesagt, du bist jetzt ja schon seit mehreren Jahren dabei, ist das denn auch, sag ich mal, jetzt eins der wichtigsten Themen, was sich so geändert hat, diese ganze Fruchtfolgestaltung, weil chemischer Pflanzenschutz wegfällt, oder würdest du sagen, das ist eher in anderen Bereichen, wo du sagst, da siehst du den größten Wandel in deiner Beratung? Oder sind es eher tatsächlich diese Energiethemen, dass du oft darüber jetzt diskutierst, muss ich jetzt wirklich diese Durchfahrt noch machen oder muss ich das noch machen? Weil ich weiß nachher nicht, ob sich der Mehrwert für mich lohnt oder wo würdest du sagen, ist das größte Veränderung oder wo sind die größten Veränderungen passiert?
Standardantwort vom Berater, es kommt immer drauf an. Also,
ja, ist auch bei uns tatsächlich Standardantwort.
Je nachdem, in welcher Region du unterwegs bist. Ne? Also wir fahren ja jetzt nicht auf die Betriebe und fangen bei null an. Ne? So ist es natürlich auch nicht. Es sind ja wirklich mit so einer Pflanzenbauberatung, holst du die letzten Prozentpunkte im Optimalfall raus. Und in diesen 5 Jahren, ich muss nochmal aufs Datum gucken, ja, ungefähr 5 Jahren sind es jetzt, da war natürlich auch noch kein Jahr so wie das andere. Also es ist immer irgendwie unterschiedlich. Du kriegst da keine klare Struktur rein. Mhm. Und von daher sind es eigentlich von jedem, was du jetzt aufgezählt hast, etwas so. Fruchtfolge, würde ich sagen, ist schon mit an Nummer 1, wo man sich eben Gedanken drum gemacht hat, was kann man hier noch etablieren, dass wir da wegkommen von wirklich winterlastigen Fruchtfolgen und vor allem auch getreidelastigen Fruchtfolgen, ne? Dass man da von wegkommt. Aber wie gesagt, es ist eine große Herausforderung.
Und ich habe eine ähnliche Frage auf dem Zettel gehabt, wie Johannes mit den Veränderungen, weil du es auch eben so schön gesagt hast über deinen Vater, da kam der Schlepper mit dem Touch und so. Wie würdest du die Veränderungen in der Technik sehen? Also würdest du auch sagen, da geht's voran? Beispiel Applikationskarten und Co. Also hast du viele Landwirte, die zum Beispiel schon mit Applikationskarten oder solchen Dingen arbeiten?
Ja, das ist ganz häufig, gerade auf den größeren Betrieben, eine Kapazitätsfrage und manchmal auch tatsächlich ein Kapazitätsproblem. Mhm. Weil du musst dich mit diesem ganzen Digitalisierungsgeschehen, musst du dich viel mit auseinandersetzen. Oh, und es gibt wirklich viele Betriebe, die da einfach von der Kapazität her an ihren Grenzen sind, wo natürlich trotzdem enorm viel Potenzial herrscht. Also was wir zum Beispiel viel machen, sind Aussaatplanungskarten zum Beispiel für Mais. Oder was wir machen, sind teilflächenspezifische Karten, die wir für die Landwirte herstellen, was Grunddüngung angeht und auch was die teilflächenspezifische Stickstoffdüngung angeht. Mhm. Und da sind wir über ein Projekt damals rangekommen, dass wir anhand von Satellitenkarten eben die Biomasse schätzen, jetzt im Winterraps, kurz vor Vegetationsende, und dann entsprechend die Stickstoffaufnahme analysieren können und daraus dann wiederum abgeleitet fürs Frühjahr eine Karte basteln können, wo dann eben teilflächenspezifisch dann Stickstoff gestreut wird. Mhm. So, das ist so das Thema, was ich meinen Landwirten gerade immer versuche, sehr deutlich an die Hand zu geben, weil das ist wirklich noch mit überschaubarem Aufwand verbunden. Wir brauchen eigentlich nur die Schlagkonturen und dann gibt's halt eben eine fertige Applikationskarte, muss natürlich die Technik dann mitmachen. Ja. Also es muss dann natürlich irgendwo Isobus verbaut sein, aber da muss man ja auch ehrlich sein, soweit sind ja eigentlich die meisten Betriebe schon, dass sie entweder einen Düngerstreuer haben, der es kann, oder eben einen Schlepper haben, der es kann. Und dann ist es wirklich einfach, dass du dich nur noch draufsetzen musst und dann diese Karte quasi abstreuen musst. Also musst du dann quasi nur noch die Fahrgassen abfahren. Ne? Das ist so das Einfachste. Ansonsten, ja, das beschäftigt uns auf jeden Fall, das Thema. Alles, was Digitalisierungstools angeht, da wird man ja auch auf den einschlängigen Messen, ob es jetzt die Agritechniker ist oder auch bei den Feldtagen, ist natürlich häufig Thema. Aber ja, wir versuchen es voranzubringen. Die Betriebe sind damit auch schon unterwegs. Gerade was ich eben gesagt habe, Grunddüngung, versuchen wir viel zu machen. Ansonsten, ja, was würde dir noch einfallen sonst an Digitalisierung? Was wäre denn interessant, was man noch auf den Betrieben machen könnte?
Ja, also ich finde immer, dass das schon sehr viel ist. Also wir haben das auch mal 2 Jahre versucht umzusetzen. Aber wie du schon sagst, das Problem ist halt einfach dieser Zeitaufwand für alles in allem. Und wahrscheinlich hier so Thema Acker-Schlagkartei und so werden ja wahrscheinlich die meisten derer, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, die auch einen Pflanzenbauberater bei sich haben, haben auch eine Acker-Schlagkartei, oder? Für den Überblick.
Alle bis auf wir zu Hause, wir haben Stift und Papier. Aber das ändert sich ja, ich glaube ja, ab nächsten Jahr ist es ja Pflicht, das heißt, wir brauchen auch noch eine digitale Schlagkartei und das hilft natürlich auch, ne? Also das ist der große Nachteil. Du hast natürlich nicht immer alles im Kopf und manchmal zweifle ich schon an mir, wenn ich nicht mal selbst weiß, was ich zu Hause aufgeschrieben habe, was wir machen. Aber man hat halt so einen hohen Durchlauf, so viele Flächen, die man sieht unter der Woche. Und dann wurde mir schon gesagt, dass es nicht ganz unnormal ist, dass man da auch mal wieder was vergisst. Also dass man sich nicht alles beibehalten kann.
Wobei für mich auch also bei mir gibt's trotzdem Zettelwirtschaft, habe ich Johannes auch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe zum Beispiel auch zur Ernte immer noch mal für mich auf einem DIN A4-Blatt eine Tabelle, wo alle Kulturen inklusive Sorten, inklusive Aussaattermin und Reifezeitpunkt, mittel, früh, spät, das bringe ich für mich nochmal auf ein DIN A4-Blatt, weil es mir einfach in der AK-Schlagkartei viel zu unübersichtlich ist. Also verstehst du, was ich meine? Deswegen,
ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen also auch sehr viel,
auch nicht immer.
Sehr viel natürlich digital zu machen. Gerade unser Austausch jetzt hier innerhalb von der Hanse Agro ist natürlich fast alles digital, aber ich habe hier auch zig Zettel auf meinem Schreibtisch liegen, um da auch nebenbei noch was mit zu tackern und dort am Ball zu bleiben. Aber ansonsten, man muss sagen, die Potenziale sind enorm, ne? Also alles, was jetzt Digitalisierung angeht, was gerade die Teilfläche angeht, da sind die Potenziale wirklich, wirklich groß. Das ist, um nochmal zu dem Beispiel zu kommen mit den Endaufnahmekarten vom Winterraps, wenn man das mal sieht, auch auf einer größeren Fläche, du hast da wirklich teilweise Differenzen von 60, 70, 80 Kilo Stickstoff, die unterschiedlich aufgenommen wurden. So, und was passiert, wenn ich aber im Frühjahr Menge X über alles gleichmäßig verteile? So, die eine Fläche ist vielleicht unterversorgt und die andere Fläche ist maximal überversorgt. Mhm. So, und wir sind ja seit vielen Jahren eigentlich in dieser Landwirtschaft unterwegs, dass es diese kleinen Stellschrauben gibt. Ne? Neben dem, dass wir vielleicht nochmal eine größere Stellschraube wäre, tatsächlich vielleicht mal ein Fruchtfolgeglied zu erweitern, das würde ich vielleicht noch als größere Stellschraube sehen, aber so diese kleinen Themen sind es dann. Ne? Und wenn man sich die Stickstoffpreise ja anschaut, das macht ja im Moment auch nicht unbedingt viel Spaß, den dann einzukaufen fürs nächste Jahr. Ja. Und da sind wir ja schon gar nicht mehr unbedingt beim Euro, den man ansetzen kann, vielleicht sogar so leicht drüber. Und wenn man da irgendwie pro Schlag oder sagen wir mal im Raps so 10, 15 Kilo Stickstoff einsparen beziehungsweise besser verteilen kann, sind das ja schon mal 10, 15 Euro oder 15, 20 Euro, die ich auf der Habenseite habe. Ne? Und das multipliziert sich dann natürlich mit der Anzahl der Flächen oder mit der Betriebsgröße dann. Und das sind halt eben so schon sehr interessante Stellschrauben. Genauso mit den Grunddüngungskarten. Ne? Wenn man teilflächenspezifisch Grunddünger schmeißt, Phosphor mal zunächst zu nennen, ist ja auch ein sehr teures Produkt. Und wenn ich da vielleicht möglicherweise irgendwo den noch besser hinschmeißen kann, wo er mir mehr bringt, dann habe ich natürlich letztendlich auch pflanzenbaulich und monetär entsprechende Vorteile.
Aber wird das denn jetzt in Jahren wie diesen Jahren oder in den letzten zwei Jahren verstärkt dann auch bei euch nachgefragt, dass die Landwirte dafür sensibler werden, möglichst effizient dann zu arbeiten, den Dünger möglichst effizient auszubringen? Oder siehst du da jetzt keine größere Steigerung, sag ich mal, jetzt in deiner Karriere bisher? Weil eigentlich würde man ja sagen, jetzt alles ist teuer und knapp, wir müssen irgendwie mit dem besser zurechtkommen, was wir haben.
Ich würde jetzt von keiner signifikanten Steigerung sprechen unbedingt. Ja. Die Themen werden beleuchtet natürlich. Das gehört auch, ich weiß nicht, ob es eine Pflicht ist von uns als Berater, das zu sagen. Mhm. Aber ich für meinen Teil versuche das schon immer mal wieder mit auf die Betriebe zu bringen. Und für mich ist immer so diese Einstiegsdroge sozusagen, dann eben diese teilflächenspezifische Enddüngung vom Raps, sodass man da mal ein Gefühl für bekommt, was letztendlich möglich ist. Und der Kollege, der das bei uns macht oder hauptsächlich macht, der wirft dann natürlich auch dann die Daten aus und sagt dir jetzt bei meinem 30 Hektar Schlag, das und das ist das Potenzial eben, was eingespart oder besser umverteilt wird. Und wenn man da ruckzuck irgendwo wirklich bei 10, 15, 20, 25 Kilo, wie gesagt, es gibt Rapse, die nehmen im Herbst, wenn sie sehr früh gedrillt sind, irgendwo 120, 140 Kilo Stickstoff mal auf. Und das ist natürlich schon etwas, was ich bei der Bestandesführung im Frühjahr eben berücksichtigen kann. So, und wenn ich da dann trotzdem im Frühjahr noch meine 150 Kilo N dann draufschmeiße, dann habe ich halt die Fläche überzogen. Es sei denn, ich ernte 7 Tonnen Raps. So, und dann hätte ich dann aber eine Rückfrage. Aber das passiert halt dann leider nicht, ne? So, und also die Themen werden nachgefragt. Vielleicht denke ich, dass wir da in Zukunft schon noch mal ein bisschen noch einen Schritt vorangehen können und auch werden. Es muss halt einfacher sein, ne? Das ist immer das Thema. Es muss einfach sein. Und es darf nicht viel Zeit kosten. Und das ist eben die große Herausforderung. Aber dafür sind wir eben auch da, um so diesen Blick im Groben und Ganzen eben zu behalten über den Betrieb. Deswegen so eine Landwirts-Berater-Beziehung, die wächst ja auch mit der Zeit. Ja. Also das muss man auch sagen. So, das schweißt sich ja dann schon über die Zeit zusammen. Und man hat viele Themen, über die man dann eben spricht. Und das gehört eben auch mit dazu, ne?
Ja. Und wo würdest du jetzt sagen, so um jetzt nochmal zur Technik zurückzukommen, ich beschäftige mich ja mit Drilltechnik, da ist ja oft das Thema, was wir international sehen, Mehrtank-Sämaschinen, so wie jetzt auch bei unserer, selbst bei den mechanischen Sämaschinen haben wir jetzt zwei Komponenten, die wir gleichzeitig ausbringen können, bei den pneumatischen bis zu 3 Komponenten. Ist das ein Thema, weil ich weiß, oder das habe ich auch schon hier mehrfach gesagt, in Frankreich und in Skandinavien ist das schon sehr verbreitet, also sowohl dann Düngungen zur Getreideaussaat oder verschiedene Kulturen gleichzeitig auszusehen. Würdest du sagen, das ist auch in deinem Beratungsgebiet ein Thema, oder ist das immer noch, sag ich mal, ich habe immer das Gefühl, das ist in Deutschland noch nicht so populär, wo man ja sowohl was in der, also gerade im Raps mit Begleitkulturen, dass das ja immer wieder ein Thema ist. Oder aber auch, um bestimmte Dünger zur Aussaat zum Beispiel von Raps jetzt schon mit auszubringen. Wie würdest du das sehen aus deiner Beratungstätigkeit?
Also grundsätzlich ist es so, dass Unterfußdüngung im Mais fast schon zum Standard gehört, würde ich fast sagen. Also da sind die Lohnunternehmer ja auch gut ausgerüstet mit Technik, was das angeht. Also da würde ich sagen, wird es wahrscheinlich am häufigsten gemacht.
Ja.
Was da dann noch dazu kommt, ist, dass dann nochmal ein Mikrogranulat, so ein kleiner Starter nochmal mit dazugegeben wird. Da gibt es ja auch immer mal wieder Produkte, die aufploppen am Markt. Ist zwar noch lange nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie bei den Kartoffeln. Da gibt es ja schon extrem viel Spezialmittel, möchte ich es mal nennen, die man eben noch mit dazu packen kann, um da eben sich eine noch bessere Knollenansatz oder eine vitalere Pflanze dann eben herzustellen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Im Raps gibt's das auch. Da ist man natürlich so ein bisschen beschränkt bei der Auswahl, was man da an Dünger drunter packen kann, gerade im Getreide ja auch. Also da ist ja Stickstoff eher jetzt nicht so gerne gesehen, rein rechtlich, sage ich mal. Das macht da ja auch wenig Sinn, weil der Weizen oder die Gerste oder wie auch immer das Getreide heißt, nimmt ja im Herbst auch nicht viel Stickstoff auf. Da muss man ja auch mal so sehen. Ne? Also das, was im Boden noch mineralisiert ist, das reicht in der Regel eigentlich aus, um so einen Weizen- oder einen Gerstenbestand in den Winter zu schicken. So, der Weizen nimmt irgendwo 10, 15 Kilo auf. So eine Gerste kann mal 20, 25 Kilo aufnehmen. Wenn sie überwachsen ist, vielleicht auch mal 30. Dann hätte ich aber allerdings eher Angst vor Auswinderung, als irgendwie, dass die Düngeversorgung da nicht ausreicht. Das ist eher das Problem beim Raps tatsächlich, ne? Weil diese 100 Kilo, 120 Kilo, die er teilweise aufnimmt, und wir wissen ja nie, wie die Vegetation wird. So die letzten Jahre hat man ja gesehen, der Raps wächst gefühlt bis Weihnachten und startet kurz nach Neujahr wieder los. Und dann haben wir aber den Oktober, November, Dezember und den Januar, also 4 Monate, wo wir keinen Stickstoff streuen dürfen. So. Mhm. Und wenn wir uns über die Rapserträge der letzten 10, 15 Jahre unterhalten, dann ist es ja immer so, dass wir eigentlich stagnieren, beziehungsweise auch eigentlich leicht abfallen oder teilweise auch deutlich abfallen. Das hat natürlich auf der einen Seite mit dem Wegfall von der Neonicotinoid-Beize zu tun, dass natürlich der Schädlingsdruck im Herbst größer ist. Aber auf der anderen Seite sieht man auch diesen längeren Vegetationszeitraum. So, der Raps wächst und wächst und wächst, nimmt Stickstoff auf. Und na klar, je größer er wird, desto kräftiger ist er und nimmt auch mehr Stickstoff auf. Wenn dann aber irgendwann der Boden leer gesaugt ist, ne, in Anführungszeichen, dann kann es zum Problem werden. Weil ab 8 Blatt werden ja dann eben die Ertragsorgane angelegt. Und wenn er wächst und wächst und wächst und irgendwann den Boden leer hat und dann in ein Loch reinfällt, das ist auch definitiv dann irgendwo ertragswirksam. Ne? Das ist dann, aber da sind wir wieder bei politischen Themen, die wir heute nicht lösen wollten.
Können nicht.
Das ist so.
Aber um mit dem Beisaat, jetzt wo wir jetzt beim Raps sind, dann zum Beispiel Leguminosen als Beisaat oder Vergrämungskulturen gegen diverse Insekten. Ich habe da jetzt auch mal teilweise, da waren wir ja öfters jetzt auch mit Rapul unterwegs und da gab es ja Studien in Soest, da war auch die kennst du schon sogar, die Professorin aus Soest, die hat dann auch einen Vortrag gehalten darüber, wie bestimmte Untersaaten, ich glaube Boxhornklee, soll da ja so eine vergrämende Wirkung haben. Wie würdest du das sagen? Ist das in der Praxis was mal ausprobiert wird oder würdest du sagen, das ist noch so ein Exot, ohne das jetzt despektierlich zu meinen.
Ich würde es erstmal noch in die Kategorie Exot einordnen. Wir haben festgestellt, wir haben auch Versuche damit gemacht, auch mit Begleitsaaten, sowohl mit Leguminosen, es war dann Ackerbohnen in dem Fall, dass dann mit einer Drillmaschine jede zweite Reihe Raps und dann dazwischen immer die Ackerbohne dann gelegt wurde. Das haben wir gemacht mit der Vergrämung, das haben wir auch gemacht, um dann eben festzustellen, es kommt wieder drauf an, wie groß der Populationsdruck dann letztendlich vom Schädling ist. So, wenn viele Schädlinge, also jetzt gerade im Herbst dann der Erdfloh, wenn viele da sind, dann ist dem das relativ wurscht, ob da jetzt noch eine Vergrämung mit dabei ist oder nicht. Ohne da jede Studie, mag sein, dass es da auch mal eine Studie gegeben hat, die da signifikant Gegenteiliges beweist als das, was ich gerade gesagt habe. Aber ist mal ein Trend gewesen, genauso wie Liniensorten oder frühere Rapssorten mit auszudrillen, die dann eben als Fangpflanzen dienen, dass sich dann die Raps-Hanskäfer dann eben auf diese dann stürzen und die dann eben kaputt fressen, was auch ganz schön gemein ist eigentlich, aber dass dann eben der Kulturraps dann eben dann wachsen kann, ohne eben diesen ganzen Schädlingsdruck dann eben zu haben. Was eher so ein Thema ist tatsächlich dann, kommen wir nochmal zur Technik, dass man da schaut, wie man es hinbekommt, einen Raps zu etablieren, der widerstandsfähiger ist gegenüber von Schädlingen eben, ne? Also da ist zum Beispiel so Richtung Direktsaat oder dass man Stroh oben auflässt, ohne das tief einzuarbeiten, kann teilweise auch dafür sorgen, dass eben der Raps Erdfloh eher Probleme damit hat, an den Raps ranzukommen oder ihn halt auch weniger befällt. Mhm. Und ein anderes Thema wäre, da sind wir aber noch in grundsätzlichen Versuchen drin, also da gibt's jetzt noch keine finale Aussage zu, ist nur schon mal eine erste Idee. Das andere ist eben, dass man eine Drilltechnik hat, um Rapse möglichst gleichmäßig zu etablieren. Und da ist es ja dann so, dass die Einzelkorntechnik in der Vergangenheit ja schon den großen Vorteil hatte, zu Lasten jetzt der Züchter, dass man eben ein bisschen Saatgut einsparen konnte. Ja. Aber auf der anderen Seite die gleichmäßige Ablage und den damit einhergehenden gleichmäßigen Feldaufgang. So, das war immer ein sehr großer Vorteil von der Einzelkorntechnik, von dieser präzisen Technik, weil man auch festgestellt hat, dass Raps-Erdflöhe sich ja gerade auf die kleinen schwachen Rapse dann draufstürzen. Ja. So, und die dann richtig massakrieren und dann teilweise eben zum Totalverlust der Pflanze führen. Und wenn es dann eben mehrere von gibt und ich mehrere Pflanzenverluste habe, dann macht sich das natürlich dann auch irgendwann auf den Ertrag bemerkbar. Ne? Raps kann viel kompensieren, aber wenn es letztendlich an Pflanzen fehlt, dann ist dann auch irgendwo Ende.
Ja, wobei, da muss ich sagen, also das, ich weiß nicht, wie du das jetzt, sind wir so ein grundsätzliches Thema. Ich habe jetzt tatsächlich oft auch wieder gehört, dass auch der Raps wieder vermehrt mit Drilltechnik, sag ich mal, wieder gesät wird, weil die halt sowieso auf dem Betrieb oft vorhanden ist und weil es ja auch jetzt wie bei uns zum Beispiel mit dem Parallelogramm geführten Doppelscheibenschar mit der Androckrolle ist ja vom Prinzip her sehr ähnlich zu einem Aggregat bei der Einzelkorn-Sätechnik. Man hat halt nicht die Vereinzelung, aber eine sehr gleichmäßige Tiefenablage, dass tatsächlich auch dann da für Kunden, auch da zum Leid der Saatguthersteller, auch sehr stark mit der Aussaatstärke runtergehen und dann auch mit dem Risiko, dass da dann auch teilweise nur 18 Pflanzen irgendwie dann durch den Winter kommen. Und da bist du der größere Experte als ich. Das ist ja schon sehr wenig. Aber wenn man dann im nächsten Jahr wieder die Bestände sich anguckt, sind die ja trotzdem noch, oder können die, oder sind die dann sehr vital und geben halt auch viel Ertrag danach wieder her, oder?
Also 18 Pflanzen gleichmäßig auf einen Quadratmeter verteilt, kannst du 5 Tonnen aufwärts mitdreschen. Also das ist überhaupt kein Problem, das sieht man immer wieder. Und deswegen ist auch diese Stoppelbonitur immer sehr interessant, die wir unseren Landwirten auf jeden Fall jedes Jahr wieder anraten, sich die Rapsstoppeln anzuschauen. Einmal was den Krankheitsdruck angeht, aber dann auch letztendlich, was an Pflanzen übrig geblieben ist. Ne? Ja. Weil man verliert ja jetzt irgendwann den Blick dafür, weil jetzt läuft ja kein Mensch mehr durch den Raps durch. Man hat irgendwo mal 40 Körner gedrillt und dann haben mal 3 die Erdflöhe beseitigt und dann nochmal 3 sind von Schnecken aufgefressen worden. Da hätte man rein rechnerisch noch 34 Pflanzen stehen, aber das muss man wirklich mal sich im Feld angucken nach der Ernte. Also meistens ist das nicht mehr der Fall. Also so, es reduziert sich schon nochmal die eine oder andere Pflanze. Und ich habe das selbst auch anhand von Druschkarten auf einem eigenen Betrieb bei uns mal gemacht. Und wirklich da, wo wir Hochertrag hatten, haben wir nicht viel von, aber da, wo wir Hocherträge hatten in der Fläche, da waren es tendenziell eher die Bereiche, wo weniger Pflanzen standen. Also gleichmäßig, aber eben weniger. Und der andere Punkt von der Abwendung von der Einzelkorntechnik hin wieder zur normalen Drillsaat ist ja auch so ein bisschen der Konkurrenzgedanke. Weil, das muss man ja auch mal sagen, so die Einzelkorn ist mit 45, was ja häufig gemacht wird, wirklich am Limit. So, normalerweise wäre es schön, wenn man die Aggregate noch weiter verschieben könnte. Das geht dann leider bauartbedingt dann irgendwo nicht mehr.
Du meinst enger für die Zuhörer, ne? Nicht weiter. Ja, nicht, dass jetzt manche denken, und Lennart meint, wir müssen auf 75 Zentimeter den Raps säen oder so.
Also nee, das würde ich nicht unbedingt ausprobieren.
Am besten 37, 5 oder noch enger sogar, ne?
Genau, so irgendwo 25, 37, 5, so in der Größenordnung, weil man dann einfach diesem Problem entgeht, was man bei der Einzelkorn-Geschichte draußen häufig sieht, dass die Saatstärke zwar reduziert wird, aber nicht um das Maß reduziert wird, wie es eigentlich reduziert werden müsste. Ja. So, dann werden dann halt teilweise halt immer noch 30 Pflanzen aufwärts gedrillt. Und wenn ich dann bei einer 45er Reihe irgendwo 2,2 Reihen auf einen Meter habe und dann da aber jeweils dann 20 oder 22 Pflanzen dann irgendwo verstecken muss, dann ist eben der Einzelpflanzenabstand innerhalb einer Reihe dann doch schon wieder relativ eng. Ja. Und dann behindern die sich dann schon wieder eher in der Reihe, als dass sie sich dann eben den erhofften Effekt dann eben ausspielen können und sich richtig schön breit machen. Und der Konkurrenzgedanke gegenüber anderen Unkräutern, ne, das ist eben auch noch das, was ich eben sagen wollte zur Drillsaat, dass ich halt eben früher den Boden bedecke und dass ich dann eben den Unkräutern die Lichtqualität sozusagen nehme, dass sie da eben nicht mehr groß aufkeimen oder wachsen können. Ne? Gerade auch wieder Richtung Ackerfuchsschwanz gedacht.
Ja. Ja, und das ist ja auch ein Thema, was mittlerweile deutschlandweit, glaube ich, doch aktuell ist. Wenn wir jetzt nochmal ein so ein Thema aufmachen, Ackerfuchsschwanz oder resistente Ungräser, ist doch deutschlandweit teilweise zu finden, oder? Oder nicht teilweise zu finden. Kann man auch so
finden. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Und da sind ja dann die Kollegen von Agris42, da sind wir im sehr engen Austausch da mit dem Dr. Johannes Herrmann, der da wirklich sehr gute Arbeit macht mit seinen ganzen Resistenzuntersuchungen, wo wir dann auch unsere Landwirte dazu animieren, wirklich mal da eine Probe einzuschicken oder halt eben von einem örtlichen Pflanzenschutzdienst oder von auch der von der Industrie, die bieten das ja auch teilweise an, dass man da eben einfach weiß, welche Mittel wirken denn letztendlich noch bei mir, welche sind komplett resistent und kann ich auch im Prinzip vergessen, brauche ich gar nicht mehr einzusetzen.
Ja.
So, und das ist mit natürlich enormem Einfluss dann eben auch auf die Fruchtfolge. Ne? Also wir wollen eigentlich die chemische Beseitigung soll ja eigentlich so der letzte Schlüssel sein, den man dann noch einsetzt, um dann zu versuchen, den Fuchsschwanz dann eben noch auszuschalten oder das Weidelgras. Und vorher sind halt eben alle anderen pflanzenbaulichen Maßnahmen zu ziehen. Und wenn ich dann noch ein Produkt habe, was noch wirkt, dann gut. Dann sollte man das dann auch eben bei entsprechenden Bedingungen anwenden. Und wenn es halt nicht mehr wirkt, dann muss man auch sagen, dann kann ich mir die 50 Euro auch irgendwo dann klemmen, was so ein Produkt dann kostet. Ne? Ja. Wenn ich irgendwo dann 0% Wirkungsgrad habe, dann hilft es nicht. Also aus 0% werden nicht plötzlich 100%. Also da kann man tun und lassen, was man möchte. Man kann das vielleicht ein bisschen konditionieren.
Ja.
Spritzwasserqualität oder Benetzung oder eben auch dann die richtige Düsenwahl, was ja auch enorm wichtig ist bei solchen Anwendungen. Aber 0% sind 0%.
Ja, definitiv. Ja, und dann seid ihr dann natürlich wieder gefragt, welche anderen Möglichkeiten man dann jetzt hat über Fruchtfolge, Technik etc., um der Sache Herr zu werden.
Ja, genau. Und dann eben sich Sorten eben auszuschauen, was ja zum Beispiel auch gar nicht so doll betrachtet wird, wie sie jetzt von der Architektur sind. Ne? Also haben sie eher ein Blatt, was sehr aufrecht steht, oder entwickeln sie Blätter, die relativ horizontal liegen, planophil, sagen die Fachleute dazu. Und das sind immer noch so Themen, die dann auch mit Einfluss auf die Sortenwahl dann nehmen, ne? Definitiv. Es ist längst nicht mehr nur Top-Ertrag. Also da gibt's noch ein paar andere Kriterien, die eine neue Sorte erfüllen muss, bevor es dann letztendlich an den Ertrag geht. Natürlich darf sie schon mitdreschen, aber trotzdem sollten solche Geschichten dann eben auch mit im Fokus stehen. Ne? Also neben Abdeckung gegenüber von Unkräutern oder Ungräsern auch natürlich das Gesundheitsprofil. Ne? Mhm. Oder eben auch die Qualität, je nachdem, wo man unterwegs ist.
Ja, und jetzt, wo ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, du hast jetzt ja wieder viele Fachbegriffe gesagt. Die Frage habe ich mir eigentlich schon für den Anfang aufgeschrieben. Aber wie ist denn jetzt, wenn wir jetzt nochmal ganz zum Anfang zurückkommen, die Einarbeitung, sag ich mal, du kommst jetzt von der Uni, du hast natürlich deine Abschlussarbeit bei Herrn Ansago geschrieben, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, du kommst da als Mit-20-Jähriger dann dahin und sagst jetzt, ich bin jetzt hier auf dem Großbetrieb, ich bin jetzt hier der Pflanzenbauberater, dann sagen die ja, hallo, schön, und dann musst du denen ja irgendwas erzählen, sag ich mal, und bist du dann erstmal monatelang mit jemandem mitgefahren oder warst du irgendwie, gibt's da so ein Einführungsseminar, wo man tatsächlich dann 3 Wochen lang so eine Druckbetankung kriegt, damit man sich dazu zu beraten weiß? Oder hast du irgendwie so einen Leitfaden, den du dann immer abgearbeitet hast, bis du den irgendwann verinnerlicht hast? Oder wie muss man sich das denn vorstellen? Weil das finde ich kenne das ja selber auch als ich bei Lemken angefangen bin oder meine Kollegen, wenn die Jungen dann dabei sind, du weißt ja, viele Leute sind ja erstmal wissen ja vielleicht nicht, welches Know-how du schon hast, oder du hast ja auch noch nicht das Know-how. Wie du sagst, deine Kollegen, die seit 30 Jahren den Job machen, die können natürlich immer über irgendwas erzählen, was sie schon mal erlebt haben. Das ist ja uns das Gleiche auch mit den älteren Kollegen. Aber wie muss man sich dann so eine Einarbeitung vorstellen? Oder ist die immer unterschiedlich? Oder ich weiß nicht.
Nee, unterschiedlich ist die nicht. Wir versuchen das relativ einheitlich zu machen. Man muss natürlich sagen, die Lernkurve am Anfang ist extrem. Also das Studium schafft natürlich gewisse Grundlagen, aber so diese Praxis kommt halt eben nur durch praktische Erfahrung. Und das machen wir natürlich einmal dadurch, dass wir bei erfahrenen Kollegen mitfahren, dass wir mit in den Regionen unterwegs sind und uns anschauen, welche Beratung oder wie sie dann eben vorgehen, was sie so erzählen. Da lernt man natürlich eine ganze Menge Fachliches auch mit.
Ja.
Und da hilft es natürlich dann auch, wenn man Stift und Papier dann dabei hat und sich ein bisschen was mitschreibt. Und dann haben wir aber auch eine interne Fort- und Ausbildung. Das nennen wir interner Austausch. Da haben wir ein Sammelsurium an Unterlagen, Entscheidungsbäumen, Protokollen, und da arbeiten wir parallel zur Vegetation dann immer diese Unterlagen dann auch durch. So, das ist dann in der Ausbildung wird das dann gerade gemacht für die Kollegen, die neu sind. da ist dann einer von denjenigen dann immer fällig, der halt schon etwas erfahrener ist, so wie jetzt ich oder die anderen Kollegen, die jetzt schon 3, 4, 5 Jahre dabei sind, die referieren dann sozusagen, stellen dann eine Stunde dann ein Thema vor und gehen so ein bisschen auf die Kernpunkte ein und das ist dann immer abschließend dann mit Fragerunde und das funktioniert schon ganz gut. Wie gesagt, die Lernkurve ist steil und dadurch, dass auch die jungen Kollegen mit dabei sind, die News auch zu schreiben, also wenn jetzt irgendwelche Themen aktuell sind, dann heißt es auch mal hier, überarbeite doch mal bitte den Artikel oder schreib doch mal den Artikel und dann hast du noch jemanden Erfahrenen dabei als Korrekturleser, wo man dann hinterher sich dann nochmal 10, 15 Minuten austauschen kann und sagen kann, ja, das hat gepasst, das hat nicht gepasst. Und das ist natürlich so, diese theoretische Recherche ist die Basis, aber dann letztendlich draußen in der Beratung unterwegs zu sein, das bildet dann natürlich dann nochmal mehr aus. Und ich muss sagen, ja, ich hatte auch das Thema, gerade wenn du auf Betriebe kommst, wo ein älterer Kollege vorher gewesen ist und dann an dich abgibt, dann ist natürlich schon komisch, ne? Also dann ist dann da der Berater 20 Jahre gewesen, dann kommst du als Sprössling nach und sollst dann plötzlich das gleiche Know-how haben wie der erfahrene Kollege. Kann man natürlich nicht 1:1 so darstellen. So, aber man kann das Ganze natürlich dadurch, dass man fleißig ist, dass man engagiert ist, dass man ans Telefon geht und Fragen beantwortet und sich Mühe gibt, kann man das sehr, sehr schnell wettmachen. Und ich sag mal, nach einem Jahr ist man auf jeden Fall so weit, dass man sagen kann, okay, man kann die Basics natürlich bedienen, also alles, was im Beratungsgespräch aufkommt an Fragen, sage ich mal zu 90%. Und sollte es zu der Situation kommen, wo man mal nicht weiter weiß oder wo ich dann auch mal nicht weiter weiß, dann ist es natürlich ganz fatal, drumherum zu plaudern und zu sagen, ja, hätte, könnte und so müsste es eigentlich sein. Wenn mir sowas mal passiert, wo die Abstände natürlich Gott sei Dank auch immer kürzer werden, wo ich dann wirklich mal ratlos bin, aber dann haben wir unsere WhatsApp-Gruppe, ich habe meine Ansprechpartner, die ich dann eben auch mal, wenn es brenzlig ist, auch mal anrufe und dann die Frage kläre. Und ich sage zum Landwirt immer, wenn ich es nicht weiß, weiß ich nicht, ich kümmere mich drum. Und dann hat er am Abend oder spätestens am nächsten Vormittag eine Antwort auf seine Frage. Und da gab es ehrlicherweise wirklich auch noch nie Probleme mit. Weil das ist ja auch jetzt nicht, du sitzt jetzt nicht in der mündlichen Prüfung und wenn du was nicht weißt, kriegst du Abzüge. Dann habe ich halt für mich gelernt oder auch von Anfang an für mich festgelegt, wenn ich was nicht weiß, sage ich nein. Das wurde mir auch von meinem Papa damals so gesagt, wenn du was nicht weißt, sei ehrlich. Und dann holst aber wenigstens nach, ne? Dann kannst du ja dir dann Mühe geben und recherchierst das. Und dadurch, dass man dann nach dem Termin dann eben auch im Auto sitzt und telefonieren kann, dann wird das sofort geklärt. Also so mache ich das nämlich immer. Ich versuche so Aufgaben immer sofort zu erledigen, dass sich das nicht aufbaut und ich dann am Abend noch so viel nacharbeiten muss, sondern versuche das immer gleich abzuhaken, rufe dann den Betrieb hinterher nochmal an. Gerade wenn es jetzt um irgendeine schwierige Spritzmaßnahme oder irgendeine Kombination geht oder irgendwas Neues miteinander kombiniert werden soll, da ruft man schon nochmal ab und an mal einen Kollegen an, versichert sich da nochmal und gibt dann nochmal das Go. Da habe ich aber auch ehrlicherweise keine Probleme mit, dass ich sage, oh Gott, ich weiß ja nichts. Wie gesagt, die Abstände werden immer größer, man sammelt die Erfahrung und das wirklich passiert nicht allzu oft. Und wenn, denke ich, ist es kein Drama und es hat sich da noch kein Landwirt drüber beschwert. Oder hinter meinem Rücken, ich habe es jedenfalls noch nicht mitgekriegt.
Ja, weil das finde ich wirklich immer, gerade wenn man so mit euch oder mit den Beratern spricht, da ist ja schon sehr viel Know-how und dann stelle ich mir auch immer die Frage halt, wie kommt man dazu? Aber das hast du jetzt ja ausführlich erklärt tatsächlich.
Ja, du musst halt am Ball bleiben und Interesse. Also du musst halt Interesse an dem haben, was du machst. Und dann kommt das, denke ich, automatisch, dass man sich auch nochmal so ein kleines Prozentpunkt extra viel Mühe gibt. Ich habe das mit einem Kollegen, mit dem ich viel in Thüringen unterwegs gewesen bin. Dann waren wir abends dann auch im Hotel zusammen und man ist ja irgendwie immer im Thema Landwirtschaft. So, man versucht zwar auch mal, sich privat zu unterhalten, aber man kommt trotzdem immer wieder irgendwie auf Landwirtschaft zurück. Und dann ist es wirklich so, dass man dann teilweise dann abends mal zusammensitzt, jeder hat sein Tablet in der Hand und dann wird halt nochmal kurz irgendwie was nachgeguckt. Also wenn es jetzt irgendwelche ganz, weiß ich nicht, zum Beispiel Alternativprodukte zum Wachstumsregler, so Silizium ist ja da immer in aller Munde. Wie wird's denn überhaupt aufgenommen? Ne? Weil alles hat man natürlich auch nicht im Kopf. So, und dann kommt man irgendwie zu Orthokieselsäure, arbeitet sich zum nächsten Begriff vor und ist dann halt nebenbei auch mal immer was am Recherchieren. Und da gibt's dann auch immer mal die Aufgabe, gerade von den erfahrenen Kollegen, dann in Zusammenarbeit mit einem jüngeren Kollegen auch Unterlagen auszuarbeiten, dass man das eben dann auch den anderen Kollegen dann präsentieren kann. Ne? Also wenn irgendwelche akuten Themen sind, Beispiel auch jetzt Fungizidstrategie in den Rüben. So, was funktioniert, was macht man wann? Gerade mit Kupferzusatz, braucht man es nicht? Kann ich Strobi noch spritzen oder ist es schon voll resistent oder solche Themen? Und ja, da ist man dann halt eben immer eigentlich am Ball. Man wird permanent eigentlich fortgebildet bei der Firma.
Mhm. Ja, das ist doch das Beste und Wichtigste eigentlich, damit ihr dem Kunden dann auch eine gute Beratung geben könnt.
Ja, also das ist zum Beispiel, ich habe das Tablet jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber das ist, wie gesagt, Beratungsgegenstand Nummer 3, würde ich sagen. Nummer 1 ist der Spaten, Nummer 2 das Cuttermesser. Dann kommt vielleicht auch die Lupe auf Platz 3 und auf Platz 4 ist es dann das Tablet, wo wir natürlich auch unsere Unterlagen immer griffbereit haben. Ne? Also das ist ja auch keine Frage. Wenn ich im Auto sitze, beim Landwirt auf dem Beifahrersitz, dann unterhalten wir uns natürlich auch über andere Dinge. Ich fülle das Protokoll parallel aus, mache mir meine Gedanken. Manchmal sage ich auch, ich brauche mal kurz eine Minute, muss mal hier den Satz fertig schreiben. Und dann habe ich natürlich auch meine Entscheidungsbäume auch mal mit dabei. Ne? Also gucke mir dann auch mal was an, wenn ich nochmal was recherchieren will oder hau nochmal irgendwas bei Google rein. Da kommen ja meistens die besten Lösungen. Nein, so schlimm ist es nicht. Das sind dann schon tendenziell die internen Unterlagen, die dann zu Rate gezogen werden. Zum Beispiel Sorteneigenschaften. Es gibt ja so viele Sorten am Markt. Die kann ich auch nicht alle auswendig, ne? Aber ich glaube, das kann keiner. Und wir haben da so eine Aussaatplanungsdatei in PowerPoint. Da hat jede Sorte ihre Eintragung, ihre beschreibende Sortenliste, aber eben auch die Informationen, die wir aus den letzten Jahren gesammelt haben. Da ist dann nochmal so eine separate Hanse-Akro-Spalte. Und da wird dann halt reingeschrieben, ja, ist Braunrost anfällig oder kein Problem mit Septoria oder wird lang oder sowas eben, ne? So, dass man da immer wieder, ja, Möglichkeiten hat, eine möglichst gute Beratung eben dann oder eine möglichst gute Aussage treffen zu können.
Ja, und dann kommen ja wahrscheinlich auch immer noch Eventualitäten dazu, ne? Das gab es bei uns auch vor, ich weiß gar nicht mehr, 2 Jahren, glaube ich, war das aber auch vom DLR, ein Ackerbauberater hier, weil wir auch dachten, wir hätten in einer Sorte einen Pilz entdeckt bei der Saatgutvermehrung jetzt und er hat sich das im Feld schon genauer angeguckt, war sich dann auch nicht sicher, hat es mitgenommen, eingeschickt und dann kam halt auch raus, dass es tatsächlich keine Pilzinfektion war, sondern dass anscheinend die Sorte anfällig ist, ja, die Blätter, warum auch immer so zu, also ne, was ich damit nur sagen will, am Ende ist es ja auch immer noch Natur und vielleicht auch bei, ne, jede, wie wir schon gesagt haben, jedes Jahr ist anders, die Bedingungen sind anders, dann ist es der Boden dann und so weiter und so fort, was da zusammenspielt und da kann ja wahrscheinlich auch mal was vorkommen, wo dann alle erstmal ratlos da sind und man gucken muss, ne, woran hat's jetzt hier gelegen oder was ist es eigentlich?
Ja, der berühmte Patras mit seinen Patrasflecken ist auch so eine Sorte, den hat man das dann auch immer schon untergeschoben, aber Top-Sorte, Top-Ertrag, alles gut. Ja, das gibt's. Wir haben auch theoretische Mikroskope dabei, dass wir auch mal eine Sporenanalyse dann machen können. Also das, wenn es mal wirklich knifflig wird, dass man da sich eben dann so eine Lösung ansetzt und unter Mikroskop anguckt, welche Pilzsporen letztendlich tatsächlich auf dem Blatt dann liegen. Also das kann man sich dann auch eben die Mühe machen und das dann genau herausfinden, wenn das denn notwendig wird. Ne? Mhm. Also das gibt's auch. Aber ja, ich kenne das. Also man hat immer mal ein Blatt in der Hand, wo man sich denkt, oh, was ist das jetzt hier? Passt nicht so richtig zu Netzflecken, passt nicht so richtig zu Rüncho. Ramularia hat man eigentlich die Bedingungen nicht dafür. Also jetzt sind wir bei der Gerste. Was könnte es denn noch sein? So, und dann kommst du irgendwie auch mal so auf was Spannendes wie Mehltauabwehrnekrosen oder so, ne, wo die Pflanze sich dann letztendlich selbst vor einem Pilz schützen will und dann halt eben da, wo die Pilzspore drauf sitzt, quasi das Blatt vertrocknet, dass der Pilz dann eben die Lebensgrundlage entzogen wird. Und ja, aber gibt's. Also es kommt vor, dass man auch mal Blattflecken in der Hand hat, wo man nicht sofort sich sicher ist. Aber dafür gibt's dann die WhatsApp-Gruppe und dann kann sich jeder dann dafür eine kreative Idee einfallen lassen.
Da ist man ja dann wirklich wie so eine Art Detektiv auch manchmal. Oder wenn man jetzt irgendwelche Streifen auf dem Feld hat, auf einmal kommen die jetzt von der falschen Bodenbearbeitung, falsche Düngung, falsche Sätechnik etc. Das ist ja immer, da ist man ja, dann geht man einfach vor nach Erfahrungen sagt erstmal das ausschließen, dann fragt man wahrscheinlich, war denn vielleicht ein bisschen windig beim Düngern oder vielleicht war dann der Pflanzenschutzspritze nicht in Ordnung und so oder wie geht ihr dann da vor? Oder bei viele Sachen kannst du ja, wie Bodensachen, kannst du ja erst ausschließen, wenn du mal gegraben hast vielleicht oder so. Und
ja, also das ist immer das Thema, wir versuchen eigentlich oder wir sollten den Acker eigentlich nie ohne Spaten betreten, ne? Also jetzt unabhängig, ob man jetzt Landwirt von der Hansa Agro ist oder nicht, also es ist bringt immer unterstützende Erkenntnisse, wenn du den Spaten nebenbei hast, allein schon was Wasserversorgung angeht. Ne? Ja. Das siehst du ja von außen nicht. So, wenn die Sonne brutzelt und der Acker oben drauf abtrocknet, denkst du, ist trocken, dann gräbst du rein und siehst, aha, das Wasser reicht ja noch 14 Tage. Also das ist schon ein entscheidendes Hilfsmittel, was wir auf jeden Fall immer in der Hand haben. Und ansonsten sind es eben die Blicke, also du kriegst nach einer gewissen Zeit irgendwie so ein Gespür oder so einen besonderen Blick dafür. So, also ich laufe immer erstmal auf die Fläche, gucke am Rand irgendwelche Gräser, die reinwachsen. Das ist ja immer ganz häufig so ein Thema. Und dann gehe ich tatsächlich erstmal rein mit erhobenem Blick und schaue in die Ferne, ob irgendwo was auffällt. Und dann, wie du sagst, wenn da irgendwelche Spuren drinne sind, schaut man erstmal, welche Maschinen sind auf dem Betrieb, welche Arbeitsbreiten, passt das zu irgendeiner Maschine? Dann haben wir ja ganz oft mal auf den leichteren Standorten dann im Frühjahr oder auch schon im Herbst teilweise dann Manganmangelstandorte, wo du dann siehst, wo die Fahrgasse dann dunkelgrün ist, wo die Rückverfestigung eben gut ist und Mangan für die Pflanze verfügbar ist. Und dann hast du halt dazwischen diese helleren aufgehellten Flächen so oder Flecken. Und dann siehst du, okay, guckst du dann die Pflanzen an und siehst, okay, Mangan ist jetzt hier mal ein Thema, das sollte man mal mit berücksichtigen bei einer Vitalisierungsmaßnahme. Und ja, so. Also das Auge plus dann eben den Spaten oder zur Not dann eben, dass du dir dann Pflanzen aus dem einen Bereich und aus dem anderen Bereich anschaust, die ausgräbst und guckst. Beim Raps kann es ja auch mal irgendwie an der Wurzel sein, dass da irgendwie mal jemand dran rumgefressen hat. Ja. Oder beim Getreide natürlich auch. Und ja, man hat schon immer so eine grobe Idee, was es sein könnte. Und dann gräbt man und schaut sich die Pflanzen an. Und ja, wie du sagst, also Detektiv spielen ist es schon gewissermaßen, ja.
Ja, dann würde ich sagen, die letzte, vorletzte wichtige Frage, wenn du jetzt grillst, du hast das schon gerade gesagt, du bist jetzt, die Ackerbohnen ist hoch bei dir im Kurs, ackerbaulich gesehen, aber ich habe da so rausgehört, du grillst dann auch gerne vielleicht noch ein Kotelett oder ein Nackensteak oder eine Bratwurst, was wäre denn da das, was du auswählen würdest?
Also für den perfekten italienischen Salat braucht ihr 500 Gramm kurze Nudeln, 250 Gramm Chili-Tomaten, die am besten halbiert. Können wir ja gerne mit anhängen dann das Rezept. Ja, muss am besten einen Tag ziehen, damit er noch besser schmeckt. Also, aus regionaler Verbundenheit esse ich gerne Thüringer Rostbratwurst tatsächlich. Also Würstchen ganz normal. Die sind ja hier quasi, wenn ja vor der Haustür produziert.
Ja.
Aber ich verweigere mich jetzt auch nicht gegen einem anderen Stück Fleisch, ob es jetzt ein Nackensteak ist oder mal eine Hühnchenbrust oder eine schöne Grillfackel. Also das geht alles. Natürlich auch ein Grillkäse.
Ja.
Ist auch mal mit dabei. Oder ja, so angedünstetes Gemüse, das passt schon auch. Und ansonsten sind es ja halt immer die Grillsoßen, die ja das Erlebnis so schön machen mit verschiedenen Broten. Ob das jetzt ein Aioli ist, wo man sich dann den Menschen nicht mehr auf einen halben Meter nähern kann normalerweise, aber ja, wenn es dir einfach schmeckt, dann schmeckt es, ja.
Ja, da kann ich dir recht geben. Ich bin ja auch von allem, was du gesagt hast, ein großer Fan, auch von dem italienischen Nudelsalat bin ich ein sehr großer Fan. Auch wenn unsere Kinder den nicht so gern essen, wegen dem Rucola, der da drin ist, den müssen wir immer raussuchen.
Ja, es kann mal ganz ganz scharf sein, ne? Da muss man schon aufpassen, welchen Rucola man da nimmt. Ne? Aber wir können ja gerne mal Rezepte austauschen
hinterher, ja, Johannes. Genau, du kannst ja dein Rezept mal schicken.
Ja, und was gibt's dann dabei? Thema Braugerste oder doch lieber Richtung Winzer?
Braugerste. Also wenn dann tatsächlich Bier, was zum Grillen am besten schmeckt. Ich verweigere mich natürlich auch einem Wein nicht. Also ich bin dann auch, wenn ich nach Luxemburg fahre, hausiere ich dann auch mal da auf einem Weingut. Klingt jetzt dekadenter, als es ist. Also, ja. Also es ist alles im Rahmen. Keine Frage, aber da gibt's dann abends dann auch mal einen Wein, wenn sie es anbietet. Ne? Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Also wenn ich alleine reise, gibt's normalerweise keinen Alkohol am Abend. Aber ja, dann ist da dann schon mal, wenn's der Kellner hergibt und sagt, hier komm, musst du mal probieren, und dann passt das schon.
Sehr gut, dann Lennart, auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit, die du uns gegeben hast, mit dir zu sprechen. Ich fand, es war wirklich sehr interessant, die ganzen Einblicke, wie ihr so vorgeht, wie ihr euch so ausbildet. Ich glaube, das war auch für viele jüngere Zuhörer nochmal so ein guter Blick über den Tellerrand, um sich zu informieren, was man denn nach seinem Studium alles so machen könnte in seinem Leben. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Lennart.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wünsche euch natürlich auch alles Gute, sowohl privat als auch hier mit dem Podcast, als auch beruflicher Natur. Und ja, Carina, wenn du mal Bedarf hast, ne, ich fahre bei dir vorbei vor der Haustüre, dann melde dich gerne.
Ja, dann.
So ein Probetermin kriegen wir mit Sicherheit mal auf die Beine gestellt.
Ja, super, gerne. Alles klar.
Aber alles ohne Druck natürlich.
Natürlich, natürlich.
Okay, dann mach's gut und wir hören uns. Ja, Carina, es war ja wieder eine spannende Folge, wie ich fand, mit einem sehr interessanten Gast. Ich finde das immer wieder, ja, wie soll ich sagen, Faszinierend, überraschend und verwunderlich, wie man sich in so vielen Bereichen immer so viel Know-how hat, sag ich mal. Ich bin ja ein Spezialist, sag ich mal, im Bereich Bodenbearbeitung, Sätechnik, logischerweise bei Lemken. Aber wenn man jetzt dann als Berater da bei einem Betrieb steht und dann wirklich über alles, über Pilzkrankheiten, Insektizide, alle möglichen Sorten, Pflanzenschutzmittel, Technik, Düsen, Anwendung von Spritzbrühe, weil das ist ja so ein riesen bunter Blumenstrauß, und da finde ich immer wieder faszinierend oder erstaunlich, wie man sich da alles so, sag ich mal, sein Know-how dann hat, um dann auch tagtäglich da für alle möglichen Fragen dann gewappnet zu sein. Deswegen fand ich das umso spannender, mal zu hören, wie man sich darauf vorbereitet, dann auch in seinem Arbeitsalltag.
Also absolut, kann ich dir nur beipflichten. Und wie ich ja schon gesagt habe, ne, jedes Jahr ist anders, das kommt ja dann auch noch dazu, dann kommen noch irgendwelche andere Sachen dabei und du musst halt echt so einen richtigen Überblick über alles haben und dann aber auch das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, wie er ja auch so schön das Beispiel gesagt hat, ne, mit Fruchtfolgen, dass man vielleicht auch mal eine Kultur anbaut, wo im ersten Moment oder indirekt das Monetäre nicht so hervorsticht, ne, weil du vielleicht den Preis und Co. nicht dafür bekommst, aber das halt ja auch oft vergessen wird, was man sonst vielleicht dann für Vorteile und damit indirekt monetär ja auch dann nachher einen Vorteil hat, ne? Das ist ja bei uns auch jedes Jahr aufs Neue die Diskussion. Ja. Wenn ich meine, ich habe mir einen gegrinst, als er es erzählt hat, auch allein schon wegen den ganzen Nachrichten, die auch jetzt bei der Gerstenernte schon wieder kamen und die auch während der Weizenernte mit Sicherheit wieder kommen werden, wie wir denn unser ganzes Stroh häckseln können. Und da hatte ich auch mal einen ganz interessanten Bericht in irgendeiner Fachzeitschrift ja auch gelesen, ne? Dass halt auch einfach der Düngewert, den du in dem Moment hast, auch oft verkannt wird. Ne? Klar, ich habe dann nicht das Monetäre für den Strohballen, den ich verkaufe, aber dafür eben andere Werte, die auch Einsparungen dann zum Beispiel bei Dünger oder wie auch immer, ne, dir dann bringen. Und einfach dieses ganze große Ganze, aber dann trotzdem auch so spezifisch, ne, von der Sorte bis zum Pflanzenschutzmittel, alles da zu wissen und auf dem Schirm zu haben. Also ich glaube, das ist auch ein verdammt spannender Beruf einfach.
Ja, und dann muss man ja noch sagen, jetzt sind wir wieder beim Spezialisten oder so oder wie auch immer, dadurch, dass die Hanse Agro, ja, Lennart arbeitet, unabhängig ist, also
genau,
zu niemandem zugehörig, hat man ja auch die Chance, man kann sich ja wirklich bei allem, sag ich mal, das Beste, diese Rosinen rauspicken. Ne? Ich meine jetzt, wenn ich jetzt bei einer Saatgutfirma arbeite, dann verkaufe ich ja als Pflanzenbauberater ja immer noch unterschwellig vielleicht meinen Saatgut im besten Fall.
Ja.
Und Lennart kann ja dann aus dem gesamten Portfolio von allen Züchtern, Landmaschinenherstellern, Pflanzenschutzmittelherstellern schöpfen. Und das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf, die man dann hatte.
Ja, absolut.
Natürlich auch der große Vorteil einer unabhängigen Beratung, die ja dann auch entsprechend dann zusätzlich dann auch erstmal zu Buche schlägt, aber dann auch wahrscheinlich oder mit Sicherheit diesen Mehrwert dann nachher erlaubt, sag ich mal. Ja, Carina, würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst, wie immer mal am Montagmorgen, jetzt zwischen Gersten- und Weizenernte. Ich hoffe, die Drescher sind alle einsatzbereit und du kannst jetzt wieder durchstarten, oder ich weiß, dass du jetzt wieder durchstarten kannst. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne her damit. Ansonsten eine schöne Woche. Und Carina, wie immer hast du das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes. An der Stelle nochmal vielen Dank an Lennart für das interessante Gespräch. Natürlich schön, dass du dabei warst, Johannes, wie immer. Und natürlich auch danke unseren Zuhörern. Zu deiner Frage, alle drei Mähdrescher stehen ausgeblasen, getankt und ready in der Ecke. Ist nur die Frage, womit es wann weitergeht. Also vielleicht müssen wir auch noch einen Rapstisch umbauen oder so, aber das sehen wir mal Mitte der Woche. Und ja, ich denke, in 2 Wochen können wir dann wieder mehr berichten darüber. Und ja, wünsche allen eine gute Zeit und bis dahin.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.